dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet ist mir Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky, meine erste Frage, hast du dein Säckchen heute schon aufgemacht?
Ja, natürlich Sebastian, habe ich mein Säckchen heute schon aufgemacht. Und ich kann dir sagen, es war ein Geschenk drin für meine Freundin, das ich nicht mit euch teilen kann an dieser Stelle.
Okay. Aber morgen sind dann hoffentlich nicht nur drei Punkte drin, sondern der Einzug ins Viertelfinale, ja. Oder?
Ja. Sebastian Rose ist voll in Fahrt, das merke ich schon. Ich wollte schon sagen, wir melden uns nicht mehr vom Abgrund, aber düster ist es immer noch in Bad Cannstatt. Ist es die Winterdepression, Sebastian?
Also keine Ahnung, wenn jetzt in Stuttgart die neue Winterdepression so aussieht, dass wir 4 Punkte Rückstand auf Platz 4 haben, dann nehme ich die gerne. Also ich möchte keine Witze über die Krankheit machen, aber es sind aus meiner Sicht dann ein Stück weit doch noch Luxusprobleme tatsächlich.
Ja, es fühlt sich aber irgendwie so scheiße an.
Es fühlt sich nicht gut an, da gebe ich dir recht, ja.
Deswegen müssen wir drüber reden, ja. Über das Spiel in Bremen. Das war nicht gut, aber was man mitnehmen kann, Charakter hat diese Mannschaft, ja, und das wurde auch unter Beweis gestellt. Und ich würde sagen, wir sprechen heute mal so ein bisschen über unsere Gefühlslage und weniger taktisch-analytisch. Es wird natürlich dann auch darauf hinauslaufen mit unserem Laienwissen. Aber ich denke mal, es ist mal ganz gut, darüber zu sprechen, wie fühlt sich eigentlich so ein VfB-Fan Rose aktuell. Dann wieder mal keine Zeit zum Durchatmen. Am Dienstag muss der VfB in Regensburg ins Pokal-Viertelfinale einziehen. Warum wir oder eigentlich, ich habe es ja nur formuliert, diesen Anspruch haben und wie uns der Einzug ins Viertelfinale gelingen kann, das erfahrt ihr in unserer Gegnervorschau. Und Sebastian, ein Bonusthema habe ich noch mit dabei. Nachdem ja jetzt die Haupttribüne im Neckarstadion fertig geworden ist, beginnt womöglich schon bald die Planung für ein ganz neues Stadion. Warum das nötig wird, wir sagen es euch. Toller Teaser.
Auf jeden Fall.
Herausragend.
Ich bin total gespannt, worum es geht.
Ja, natürlich. Du hast nichts mitbekommen.
Nein.
Das wird heute ein STR-Quickie. Das können wir schon sagen. U21, U19, Vereinspolitik. Machen wir alles am Donnerstag. Natürlich die Gegnervorschau fürs Union-Spiel dann auch noch. Und den Recap zum Regensburg-Spiel. Und vielleicht haben wir sogar noch einen Gast. Das wird also für euch dann nochmal ein richtiges Brett. Nehmt euch am besten das Wochenende komplett Zeit für STR, wenn es denn so kommen mag.
Gut, ja, Sebastian. Ihr müsst euch den Freitag freinehmen, weil der VfB spielt ja, Obacht, schon am Freitag. Ne? Also
Katastrophe.
Es ist komplett atemlos. Deswegen nehmt euch lieber den Freitag frei, hört noch STR und fahrt dann zum Heimspiel und guckt, wie der VfB dann Union Berlin schlägt.
Was eigentlich das für eine Frechheit? Ohne Witz, also du hast so viele Spiele und dann musst du auch noch Freitag spielen.
Ja, irre, oder?
Also das verstehe ich 0,0, aber gut, sei es drum. Sie werden uns trotzdem nicht klein kriegen, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Wir gehen nach Bremen und schauen auf die Aufstellung. 3 Wechsel nahm Sebastian Hoeneß im Vergleich zum, ich sag's so wie es ist, Debakel in Belgrad vor. Leo Stergiou und Henry Chase rutschten für Pascal Stenzel und Anthony Rouault in die Innenverteidigung und Enzo Mio wurde gebencht. Für ihn spielte Fabian Rieder von Beginn an. Also Stergiou und Chase habe ich erwartet, Rieder auch, aber eher für Wagnermann und nicht fürs Zentrum. Denn mit der gewählten Aufstellung war eigentlich von Anfang an klar, Offensivpower über die Halbspuren und das Aufdrehen aus dem Druck und so, das werden wir nur selten sehen. Also war es für dich ein Stück weit überraschend, dass dann Nick Woltemade nur auf der Bank saß?
Es war für mich erst überraschend, aber nach dem Spiel wurde Sebastian Hoeneß gefragt. Und das Schöne ist, unser Trainer, wenn man ihn fragt, der gibt halt gute Antworten. Und er erklärt ja auch, warum er das gemacht hat. Und er hat auch gesagt, er braucht halt jemanden auf der Bank, der ein Stürmer ist oder etwas Stürmerähnliches. Und da hast du halt nicht mehr viele Perspektiven aktuell. Und deswegen hat er halt Nick Woltemade erst auf die Bank gesetzt. Und insofern war ich cool damit. Und wir haben ja auch nach dem Spiel gegen Belgrad gesagt, also Enzo Mio, der könnte mal eine Pause gebrauchen. Ich finde aber auch, das Spiel in Bremen hat dann auch wieder bewiesen, wie wichtig Enzo Mio für unser Offensivspiel ist. Weil wenn er nicht da ist, dann geht er halt einfach nicht viel. Und ich glaube, Fabian Rieder auf der 10 spielt er für die Schweiz hin und wieder, für den VfB noch nie. Wahrscheinlich hat man keine Zeit, erstmal irgendwie einzutrainieren auf dem Platz. Und man hat gesehen, das hat nicht wirklich funktioniert.
Das ist eigentlich ein super Thema, denn wir haben ja davon gesprochen, auch in der Sommerpause, dass unser Kader im Vergleich zu 23, 24 deutlich breiter ist und auch mehr Tiefe hat. Ja, aber wenn ich mir jetzt mal die Einsatzzeiten anschaue, dann fällt da schon auch auf, dass diese Tiefe bislang entweder bewusst nicht berücksichtigt wurde oder ganz oder unbewusst, das kann es natürlich auch sein. 1800 Pflichtspielminuten gab es bislang in dieser Saison. 13 Spieler haben die Hälfte dieser Minuten bekommen oder mehr. Rieder kratzt an der 900er Marke, dann hast du noch Stenzel und El Bilal, die ungefähr ja ein Viertel dieser Zeit auf dem Platz standen, und dann geht's halt rapide bergab. Und dann bin ich halt genau bei den Verpflichtungen, die ja eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen Spielraum geben sollten, wie zum Beispiel ein Woltemade, ein Kretzig, ein Hendricks, ein Diehl, gut, der war verletzt, aber auch Yannick Keitel, die spielen offensichtlich keine Rolle. Und das, obwohl wir alle 3 Tage spielen und ja auch einige Spieler ausfallen. Also ist unser Kader dann vielleicht doch nicht so gut in der Tiefe besetzt, wie erhofft.
Ja, der Verdacht drängt sich ja schon ein Stück weit auf, dass man vielleicht zu sehr perspektivisch verpflichtet hat. Also Spieler, die noch 1-2 Saisons brauchen, bis halt für den VfB wirklich eine große Hilfe sein können. Aber wir sehen es jetzt auch natürlich nicht zuletzt aufgrund der vielen Verletzten. Wir bräuchten jetzt eine Soforthilfe. Und die Neuverpflichtungen von Demirovic abgesehen, die liefern das noch nicht. Ich glaube, ein Justin Diehl kann das liefern. Ich glaube auch, Yannick Keitel wird noch wichtig werden für den VfB, aber jetzt in der Hinrunde war er es nicht. Ja? Und insofern muss man sich schon fragen, ob dann die Transferstrategie nicht aufgegangen ist. Und das finde ich immer, dann ist immer leicht zu sagen, nach halt 12 Spielen oder nach 15 Spielen oder 17 Spielen mit allen Wettbewerben zu sagen, hat nicht funktioniert. Aber das muss man so festhalten. Die Spieler, die man geholt hat, sind keine Soforthilfe.
Ich glaube, das muss man wirklich erst noch, um es endgültig bewerten zu können, abwarten, wie die Saison weiterlaufen wird.
Genau, also wenn
Stand jetzt. Du hast halt jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass wir den Spielern, die für uns gerade wichtig sind, irgendwelche Auszeiten gönnen können. Also du hast immer den Bedarf an Qualität, vor allen Dingen an individueller Qualität aktuell, weil wir es über das Spielsystem, da werden wir gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, irgendwie nicht gewuppt bekommen. Ich habe nachher eine schöne Frage für dich, aber bevor wir darüber sprechen, Sebastian, muss ich noch was anderes mit reinbringen in unsere Diskussion. Hat nichts mit dem VfB zu tun, aber mit dem Spiel gegen Bremen, denn ich fand die Ansetzung des Schiedsrichters noch ganz spannend. Du wirst es mitbekommen haben, Harm Osmers wurde in Bremen geboren, pfeift für den SV Baden, der überraschenderweise in Niedersachsen beheimatet ist. Das liegt 30 Kilometer weg von Bremen. Ich habe jetzt keine ganz groben Schnitzer von Harm Osmers feststellen dürfen. Ich glaube, die Bremer sehen das ein bisschen anders, aber das ist mal ein anderes Thema. Aber ich habe nicht ganz verstanden, warum sich der DFB hier dieses Fass aufmacht. Denn wenn er wirklich richtig Mist gebaut hätte, ja, hättest du halt eine riesen Diskussion gehabt. Also, weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich find's schon spektakulär.
Ich finde es auch wirklich spektakulär, dass sich der DFB immer wieder den Ball quasi auf einen 5-Meter-Raum legt, um sich eigentorisch reinschießen zu lassen, weil du kannst doch wirklich keinen Schiedsrichter, der in Bremen geboren worden ist, dann das Spiel Bremen gegen VfB pfeifen lassen. Und sein Verein ist Baden. Ich meine, sorry, also schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Und ich finde, er hat relativ okay gepfiffen. Ich glaube, die Bremer Fans waren eher dann erzürnt, dass er den Elfmeter, den er gepfiffen hat, dann selber zurückgenommen hat. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass er den Elfmeter, den vermeintlichen Elfmeter von Atakarasor gegen Stark nicht gepfiffen hat. Ja. Also ich glaube, wir waren da auch eher auf der glücklichen Seite. Aber wenn es halt andersrum läuft, dann muss man sich natürlich fragen lassen, warum pfeift jemand, der in Bremen geboren ist, ein Spiel von Werder Bremen? Also muss nicht sein, kann man komplett vermeiden. Und das ist einfach, sorry, dumm vom DFB.
Ja, das zeigt halt wieder ein Stück weit diese Inkompetenz.
Total, ja.
Also und das
null,
ist halt,
null Fingerspitzengefühle
ja, einfach. Ja, ne? Also wie kann man sich denn selber so ins Knie schießen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Und für den Schiedsrichter ist es auch total blöd, weil er weiß ja, dass er sich im Zweifel solche Fragen gefallen lassen muss. Und vielleicht wirkt das dann doch auf seine Schiedsrichtertätigkeit ein Stück weit mit ein, ja. Und vielleicht pfeift er gegen Bremen strenger. Kann ja auch sein, ja. Also muss ja nicht
absolut, ja,
zum Nachteil von uns sein. Aber ich verstehe es halt nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich bin froh, dass wir nicht allzu viel über den Schiedsrichter sprechen müssen, weil wir selber genug Scheiße bauen. Da bin ich schon bei der vollen Transparenz. Ich habe mir vor diesem Spiel richtig gehend eingeschissen. Sag ich dir so, wie es ist. Also, weißt du, Bremen geht ausgeruht ins Spiel. Der VfB hatte diese Reisestrapazen, die Verletzten, das 1-5 in Belgrad, ja, und das alles, die vielen Spiele habe ich noch vergessen, bringst du als Rucksack mit nach Bremen. Und ich habe mir wirklich überlegt, was ist eigentlich mein Anspruch an diesem Spiel, an dieses Spiel? Ich habe ja in der Sendung zuletzt gesagt, wir dürfen das eigentlich nicht verlieren, aber umso näher das Spiel rückte, umso mehr habe ich mir einfach nur gedacht, bitte verkackt es nicht und gebt euch Mühe und wehrt euch vor allem. Ist das dem VfB deiner Meinung nach gelungen?
Ein Stück weit schon, und ich möchte noch einbringen in dieses Drohszenario, was du aufgemacht hast, die verheerende Statistik an Auswärtsspielen im Weserstadion. In den letzten 20 Jahren hat der VfB 3 Spiele gewonnen, von den letzten 14 Spielen in Bremen hat der VfB 1 gewonnen, und das war während Corona.
Stimmt,
Silas! Und du weißt noch, er hat 2 Tore geschossen, das Trödeltor war der Siegtreffer, aber er hat vorher einen Elfmeter reingemacht, ne? Also insofern... Ja. Die guten alten Zeiten, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, also insofern ist Bremen kein gutes Pflaster für den VfB, und ich würde sagen, nach all den Problemen, die der VfB gerade mit sich rumschleppt, Verletzungssorgen, ein dichter Spielplan, dies, das, ist ein Unentschieden in Bremen nach doppeltem Rückstand tatsächlich, ich würde sagen, ein Erfolg, ja.
Ich musste gerade noch an die Szene denken, Silas erzielt dieses geile Tor, wartet auf den anlaufenden, ich weiß gar nicht, Bremer Torhüter, ich weiß gar nicht, wer das war, und macht diesen Treffer, und Devi Selke mit dem einzigen Sprint an diesem Spieltag für ihn hin zu Silas, um ihn zu stellen. Das sind Momente, die werde ich nie vergessen. Und
genau, aber wir dürfen nicht vergessen, nachdem der VfB dann 2-0 führte, hat Devi Selke noch einen Anschlusstreffer erzielt, glaube ich,
in
der
Nachspielzeit,
ne?
Aber Potato, Potato, lecker
ja, ja, ja. Arsch.
Nee, also ich finde, es ist ihnen schon gelungen. Also sie haben sich bemüht, was dann natürlich auffällig war. Und das würde ich auch mal gerne mit dir abgleichen. Sie wirken relativ schnell frustriert, wenn was nicht klappt. Ja, also ich habe nicht so dieses Aufbäumen in Einzelsituationen erlebt. Klar, du bist immer wieder zurückgekommen nach dem 1-1 und auch nach dem 2-2. Aber das fühlte sich immer an wie so ein Stück weit Erleichterung. Aber Erleichterung darüber, dass man nicht jetzt hier komplett wieder vor die Hunde geht. Ja, also jeder scheint irgendwie aktuell mit sich selbst beschäftigt zu sein. Und geht dir das auch so, dass diese Mannschaft gerade eine gewisse Lethargie mit sich rumträgt?
Na, ich glaube,
das Gefühl hast?
Ja, schon. Aber ich glaube auch in der letzten Saison hat alles irgendwie von allein geklappt. Ne, da lief's halt einfach. Du hast dir keine Gedanken gemacht. Die Tore sind gefallen. Du hast Spiele gewonnen. Da ist die Mannschaft geflogen einfach. Und in dieser Saison muss sich alles wirklich hart erarbeiten. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, dass dann nicht alles von alleine funktioniert und auch die Mannschaft dann nach dem Gegentreffer ins Grübeln kommt. Viel wichtiger ist, dass sie nicht aufgibt. Und auch, wie Sebastian Hoeneß nach dem Spiel gesagt hat, dass dann das Team, nachdem man in der 85. das 2-2 erzielt, auf den Sieg geht. Also das zeigt für mich so ein Stück weit, okay, die sind immer noch gierig und da gibt's auch keinen Mentalitätsverlust oder sonst was halt. Ne? Es ist halt in dieser Saison einfach alles doppelt so schwierig wie in der vergangenen Saison. Und ich finde, dafür schlägt man sich nach wie vor richtig, richtig gut. Es gibt natürlich nach wie vor viele Dinge, die man kritisieren muss tatsächlich. Aber ich glaube, das Grundgerüst und das Mindset, das stimmt einfach.
Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass Sebastian Hoeneß ab der 80. Minute wirklich all in gegangen ist und damit 6 Offensivspieler angelaufen
vorne,
ist.
Ja. Sehr gut. Ja,
das war halt schon fast nicht möglich, dann nicht weiter auf Sieg zu spielen. Nee, ich verstehe das auch alles, und wir haben das hier oft genug selber besprochen. Du musst dir das alles wieder erarbeiten, die Leichtigkeit etc., das Selbstverständnis und so. Aber also ich finde, es nimmt immer mehr zu, dass diese Mannschaft nicht mehr so befreit wirkt, ja, wie sie sein müsste, um eben dann sich auch wieder in diesen Mode reinspielen zu können. Also gegen Bremen hatte ich ganz oft das Gefühl, hier sendet gerade jeder irgendwie so ein Hilfesignal. Ja, also ich möchte es nicht zu dramatisch machen, aber also es wirkt halt gerade nicht so, als ob unsere Mannschaft Spaß am Zocken hätte. Weiß nicht.
Nee, also da gehe ich mit. Es sind einfach zu viele Spiele und zu wenig Spieler, die das irgendwie dann wuppen sollen. Und natürlich ist es halt gerade eher so, okay, jetzt schon wieder ein Spiel und schon wieder Bremen, okay, und dann schon wieder Regensburg und dann schon wieder Union Berlin. Also natürlich, wir sehen ja die Schlagzahl, die ist halt wirklich enorm. Und da sind Spiele dabei, wo wahrscheinlich dann auch viele Spieler sagen, würde ich mir vielleicht auch gerne eher schenken. Ich habe gerade eh irgendwie Probleme und ich würde gerne regenerieren. Aber so ist es halt, ne? Also das ist ja die Position, die sich das Team durch diese überragende vergangene Saison erarbeitet hat. Und jetzt muss man da irgendwie durch. Und ich finde dafür, dass wir das jetzt gerade so ein Stück weit schlecht reden, steht der VfB ja noch relativ gut da.
Ich will es gar nicht schlecht reden. Lass es mich anders versuchen, Sebastian.
Ja, ja.
Ich stelle dir eine Frage und ich bin auf die Antwort gespannt. Wie würdest du denn aktuell die Spielidee des VfB beschreiben?
Schwierig. Also ich würde sagen, schwierig, ja. Also
Treffer.
Ich finde, man sieht die Spielidee von Sebastian Hoeneß gerade nicht 1:1 auf dem Platz aus verschiedenen Gründen. Verletzungspech, keine Trainingsmöglichkeiten. Wir haben ja gesagt, Sebastian Hoeneß ist ein Bessermacher, der macht die Spieler besser. Wodurch? Durch Training. Hat der VfB gerade Training? Nö, hat er nicht. Also die trainieren ja nicht. Also er hat es ja wirklich gesagt, man reist, man spielt, man regeneriert, man reist, man spielt, man regeneriert. Und wo oder wann soll er diese Mannschaft besser machen? Es funktioniert nicht. Du hast halt ständig neue Kombinationen, die auf dem Feld spielen. Ich meine, wir spielen in der zweiten Halbzeit mit Henrichs und Chase in der Innenverteidigung. Haben die jemals zusammen gespielt? Ich glaube nicht. Haben die jemals zusammen trainiert? Vermutlich auch nicht, ja. Also das ist halt einfach super
schon,
schwierig. Ja, aber nicht oft, ne? Also.
Ja. Na, ich sehe halt massive Probleme, zum Beispiel bei der Restverteidigung, respektive Konterabsicherung.
Klar,
und das ist ja schon etwas, was eigentlich sitzen muss bei unserer Spielweise. Offensiv, das habe ich vorhin schon mal gesagt, haben wir hauptsächlich individuelle Qualität anzubieten. Diese spielerische Qualität, und da bin ich bei dem Thema, was ich gerade eben schon aufgemacht habe, die bekommen wir ja gerade aktuell nicht so richtig auf den Platz. Ja, und ich finde, das sieht man halt an Kleinigkeiten. Ich habe das zu Beginn der Saison schon mal gesagt, schau dir mal bitte die Pässe von uns an. Ja, wir haben zwar eine relativ hohe Passgenauigkeit, die ist okay, ja, aber trotzdem merkst du, dass es schlechter ist als 23, 24. Wir sind immer so 20, 30 Zentimeter off, ja. Das wirkt sich natürlich aufs Balltempo aus, weil jeder Spieler nacharbeiten muss und es fehlt dann auch diese Klarheit im Herausspielen der Chancen. Und das ist das, was mir ein bisschen Sorge macht, ja. Und ich glaube auch, dass dann das Commitment zu dieser Offensivstrategie so ein Stück weit schwindet bei den Spielern, ja. Wenn wir mal einen Ball gewinnen, und freie Räume bespielen, dann fehlt für mich zum Beispiel das Nachschieben, das Unterstützen der Mitspieler, das fehlt. Und mit Enzo Mio kannst du sowas immer ein bisschen kaschieren, weil er halt wirklich richtig gut ist und oft Lösungen auch unter Druck hat. Aber es kann ja nicht sein, dass wir jetzt immer darauf angewiesen sind, dass Enzo Mio uns sozusagen diesen Freiraum gewährt. Weil eins ist auch klar, mit Enzo Mio schaffst du auch wieder Räume für die anderen Spieler, wenn der auf dem Platz steht. Denn wenn es mal einer Mannschaft gelingt, Enzo kalt zu stellen, dann ist das mit einem hohen Preistag versehen. Sprich, andere Spieler haben diese Freiheiten, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, weiß nicht, ob ich da zu pessimistisch bin. Vielleicht bin ich auch wirklich jetzt in der Realität gerade angekommen oder in einer ganz düsteren Zukunftsvorstellung. Wie siehst du es?
Ja, es geht da, glaube ich, schon auch so ein Stück weit um Erwartungshaltung einfach. Und du hast gesagt, irgendwie, du hast als Maßstab angelegt die Saison 23/24. Und ich würde sagen, wenn wir zurückgehen bis ins Jahr 2007, gab es vermutlich keine bessere Saison als 23/24. Ja, die war halt wirklich überragend. Und ich weiß nicht, ob das der Maßstab sein darf, sein muss.
Da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Natürlich. Also ich erkenne das schon, dass 23/24 eine Freak-Saison war.
Absolut, absolut.
Was gibt's beim VfB vielleicht wirklich nur alle 20 Jahre mal.
Genau,
so.
Ja.
Aber dennoch sind's ja so Kleinigkeiten. Du weißt im Endeffekt, die Mannschaft kann das. Und vielleicht können wir da das 1-1 auch einfach mal vorziehen. Ja, weil da siehst du eigentlich ein bisschen Vintage-VfB, Vintage bezogen auf die vergangene Saison. Ja, und das ist wahrscheinlich auch das, was Sebastian Hoeneß aktuell von seiner Mannschaft erwartet. Schau dir an, wie Stiller den Pass in die Tiefe spielt, auf den tief startenden Maxi Mittelstädt. Das ist perfekt in dem Moment, wie der VfB hier diese Tiefe attackiert. Dann Maxis Flanke auf den zweiten Pfosten. Klar, das musst du auch besser verteidigen als Werder Bremen. Der Torhüter muss den Ball haben, beziehungsweise muss sich mit seinem Abwehrspieler besser koordinieren, dass die Flanke eben nicht so durchgeht. Aber dann siehst du halt, okay, Dimirovic ist hinten zur Stelle, drückt die Kugel nach einem guten Laufweg über die Linie. So ein Tor hätte auch ein Serhou Guirassy letzte Saison erzielen können, würde ich sagen. Und das ist das, was mich so ein bisschen ja gerade drahtlos zurücklässt. Du hast immer diese Phasen, wo es der Mannschaft gelingt, aber es überwiegen die Phasen, wo die Mannschaft enorme Probleme hat, das umzusetzen, obwohl der Gegner dir diese Möglichkeiten gibt, weil, das kann ich vorwegnehmen, ich fand Bremen jetzt nicht besonders gut. Also es wurde danach ja so getan, als hätte Bremen hier unglücklich 2 Punkte verloren, sehe ich überhaupt nicht. Ich fand Bremen war genauso schlecht oder genauso gut, nennt es wie ihr es wollt, wie der VfB Stuttgart in diesem Spiel.
Das sehe ich ähnlich. Und in jedem Spiel, was ich in der Saison vom VfB gesehen habe, das waren alle, merke ich immer wieder, über die linke Seite geht ja eigentlich immer alles. Ne? Also jeder weiß, was Maxi Mittelstädt und Chris Führig machen. Also wird hinterlaufen, da wird gepasst und so weiter. Aber man kann es halt, oder die meisten können es nicht verteidigen, nicht mal in der Champions League. Und dann frage ich mich, warum passiert da nicht mehr? Warum hat Chris Führig nur ein Saisontor? Also klar, der kommt ein bisschen aus dem Loch raus, in das er sich reingespielt hat, aber da muss halt wirklich mehr funktionieren. Und da hast du halt einfach eine komplette Waffe über die linke Seite und die wird halt zu selten dann zum Beispiel ausgespielt. Ne? Also Stiller, Mittelstädt, Führig, ja. Das ist halt einfach so ein Plan, der wird immer funktionieren gegen fast jeden Gegner. Und jetzt gegen Bremen hat man Chris Führig zum Beispiel wieder gar nicht gesehen, ja. Also oder selten. Also da geht wirklich mehr. Und ich gebe dir recht, diese Selbstverständlichkeit aus der letzten Saison, die sehen wir aktuell noch nicht, aber trotzdem punktuell ist sie immer noch da. Ne?
Was du gerade aufgemacht hast, finde ich nämlich super spannend, weil für mich kristallisiert sich die rechte Seite immer mehr als die Problemseite heraus. Und das hat man auch daran gesehen, dass Ole Werner sich was überlegt hat für den VfB Stuttgart. An diesem Spieltag. Denn eigentlich spielt Ole Werner immer mit einer Dreierkette, immer. Und gegen uns lässt er mit einer Viererkette spielen.
Ja.
Und was macht er? Er, sag ich mal, also er zieht seine Jungs auf die linke, auf unsere linke Seite sozusagen, weil er weiß, okay, da ist Gefahr. Und ich sag's mal, wie es ist. Also Wagnermann hat Bremen einfach nicht als Abschreckung wahrgenommen. Die haben einfach komplett auf den geschissen im Endeffekt. Mhm. Ja. Und da kann man natürlich jetzt wieder zur Kaderplanung übergehen und sagen, okay, vielleicht fehlt uns da einfach ein guter Ersatz für die rechte Seite, für eben ein Leveling, der mal ausfällt. Weil wer ist denn da noch? Also Diehl ist ja auch eher ein linkslastiger Außenstürmer. Ja, du kannst Führig zwar rüberziehen, aber den verorten wir auch auf links. Aber wen hast du denn außer Leveling für die rechte Seite eigentlich eingeplant? Vergesse ich gerade irgendjemanden?
Ja gut, der Einzige, der noch da war im Kader, der spielt in Belgrad und ist da relativ erfolgreich. Ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen, aber und natürlich kann niemand damit rechnen, dass sich Leverling halt schlimm verletzt, aber trotzdem, also
naja, aber du spielst halt,
du bist dünn besetzt einfach.
Ne? Ja, aber du spielst drei Wettbewerbe.
Genau. Und auf der Position hast du halt einfach nur einen einzigen Spieler und das ist zu wenig.
Ja, also du kannst natürlich mit Enzo über diese Halbposition spielen, aber der spielt das ja nicht wie ein rechter Außenstürmer.
Aber Jamie Leverling ist der Einzige, der rechts außen zu Hause ist. Du hast sonst wirklich keinen Spieler, der sich da wirklich wohlfühlt.
Ja, und das sehe ich schon als Problem, vor allem, wenn sich jetzt die Mannschaften immer mehr darauf einstellen. Absolut. Und gegen Bremen haben wir das ja zum ersten Mal gesehen. Die haben halt gesagt, okay, lass den Wagnermann mal machen. Und der hatte ja auch noch eine Chance, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber da hast du halt auch gesehen, warum Josh Wagnermann, den meine ich, auf der rechten Außenbahn eigentlich nichts zu suchen hat. Ich glaube, als rechter Wingback funktioniert das noch. Aber so als klassischer Rechtsaußen, rechter Mittelfeldspieler, als Äquivalent zu Chris Führig praktisch, ist er eigentlich ja nicht der richtige Mann, muss man inzwischen sagen. Nur, ja, was machst du?
Fun Fact, Chris Führig, Jamie Leverling und Joshua Wagnermann, alle von den dreien ein Saisontor. Und das ist halt viel zu wenig.
Ja, das muss man sowieso sagen. Also es gibt ein paar Spieler, die ein bisschen mehr anschreiben dürften. Das gilt auch müssten, für Angelo Stiller. Ja. Und ich frage mich halt, ob die ursprüngliche Spielidee unter Hoeneß eigentlich reformiert werden müsste, und mehr auf die Qualitäten der neuen Spieler und eben des zur Verfügung stehenden Spielermaterials, oder man sagt, glaube ich, eher Spielerqualität, ausgerichtet sein sollte. Weil ein Dimirovic und ein Rieder, genau wie ein Chabot und ein Chase, sind halt schon andere Spielertypen als ihre Vorgänger. Und natürlich können wir Spieler entwickeln, aber die brauchen ja auch ihre Freiräume. Und wir haben auch das letzte Woche schon mal gesagt, und es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, in der vergangenen Saison lobte jeder Spieler, dass er unter Hoeneß seine Freiheiten habe und Entscheidungsspielraum auf dem Feld hat. Und jetzt wirkt zumindest auf mich so, als sei das ein Stück weit abhanden gekommen. Auch hier nochmal, das ist alles keine Vollkatastrophe und kein großes Drama, aber die Lockerheit und die Freude der vergangenen Wochen und Monate, die scheint irgendwie aufgebraucht zu sein. Ja, und unsere Qualitäten blitzen eben wirklich nur noch phasenweise auf und wir kriegen es nicht mehr hin, über eine lange Strecke nicht nur mit Ball dominant zu sein, sondern dann eben wieder guten Ballbesitz zu haben und dann wirklich auch Gefahr zu erzeugen, wo du das Gefühl hast, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der VfB trifft. Gegen Bremen hatten wir jetzt 1,36 XG, ja. Also bis auf das Spiel gegen Frankfurt dümpeln wir die ganze Zeit unter 2 XG rum. Das zeigt ja auch, okay, viel Gefahr kann der VfB aktuell nicht erzeugen. So. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, der VfB kann's. 33. Minute, die Chance von Stiller. habe ich mir sofort gedacht, wenn Enzo Mio auf dem Platz gestanden wäre und Jamie Leveling, wäre das wahrscheinlich ein Tor geworden. Ja, das siehst du halt mit Tempo und Präzision, kommt der VfB über die linke Seite, Stiller leitet hier seine eigene Chance mit ein, muss man sagen. Und anschließend dann auch mit einem guten Laufweg, gute Positionierung von Angelo Stiller, setzt sich da hervorragend von seinem Gegenspieler ab, führe ich dann mit einem guten Dribbling. Aber auch da siehst du wieder das, was ich vorhin mit den Pässen meinte, das Zuspiel auf Stiller kommt eigentlich einen Tick zu spät. Und er hat dann noch etwas Glück, dass der Ball durch Lünens Beine geht. Ja? Und Angelo behauptet dann, den Ball trotz Gegnerdruck schließt ab. Das kann er halt nicht so gut, wie zum Beispiel in Enzo Mio etc. kratzt den noch raus. Aber was mich in der Situation wütend zuerst gemacht hat, aber dann habe ich mir gedacht, okay, es ist halt nicht ein Rechtsverteidiger. Wagnermann muss halt hier auf dem zweiten Pfosten durchlaufen. Spekulier doch mal, ja. So musst du es ja eigentlich spielen, so macht es ja auch ein Leveling. Und es ärgert mich halt, dass ich erkenne, der VfB hat noch die Qualität, sich solche Situationen zu kreieren, aber im Finishing, der letzte Pass, die Sauberkeit der Aktion, da fehlt es halt aktuell. Und ja, jetzt sind wir wahrscheinlich dann auch wieder bei der Belastung etc., das kommt alles mit dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass, weiß ich nicht, dass wir grundsätzlich Probleme haben, unsere Spielidee sozusagen aufs Feld zu bringen, sondern es ist eher diese Kontinuität in der Qualität, die uns gerade fehlt auf dem Platz.
Ja, absolut. Und du hast halt, wie gesagt, auch im Sturm gerade halt viel Verletzungspech. Da ist halt nur noch Demirovic. Und umso wichtiger wäre es ja auch, dass mal das Mittelfeld, was danach rückt, für Torgefahr sorgt. Das schaffen sie, aber sie schreiben halt nicht an. Ne? Ich habe es gesagt, Chris Führich, ein Tor. Mio hat, glaube ich, 3 Tore. Wagnermann hat 1 Tor. Mio hat 3 Tore, Wagnermann 1 Tor, Rieder 1 Tor, das ist halt zu wenig. Also die Leute, die nachrücken, die müssen halt auch mal wirklich anschreiben. Ja, also ansonsten liegt jetzt wirklich die ganze Last bei dem einzigen Stürmer, den wir noch haben. Das ist Demirovic. Ich glaube, Woltemar hat auch 1 Tor. Das ist halt ein bisschen dünn. Auf Bremer Seite trifft er halt ein Stay, der hat mittlerweile 5 Tore. Ja, also ja, das ist brutal.
Und auch die Vorlagen, sorry, dass ich unterbreche. Ja? Aber guck mal, unser bester Vorlagengeber ist jetzt, ist wirklich aus dem Kopf, glaube Maxi Mittelstädt mit 4 Vorlagen.
Ja.
Also das ist halt auch zu wenig. Also wir sind jetzt am 12. Spieltag, darf man nicht vergessen. Das ist halt insgesamt zu wenig. Ja? Und ich habe vorhin Wagnermann angesprochen, da möchte ich nochmal rein, weil auch da siehst du wieder Dinge, die der VfB sehr, sehr gut macht. Durchaus auch Sachen, die man zum Beispiel mit Demirovic abspricht. Hier in der 50. Minute war es so, für mich die beste Szene von Demirovic mit dem Rücken zum Tor in dieser Saison, muss ich sagen. Und ja, das ist eigentlich das, was Hoeneß auch sehen will.
Ja.
Ja, Chase klärt eine Hereingabe. Wir gewinnen dann auch den zweiten Ball. Auch das ist ein Thema, können wir nachher auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Und Demirovic macht den Ball fest, dreht sich auf, schickt Wagnermann eine Linie runter und dann merkst du halt, okay, wieder das Thema, ist kein Außenstürmer.
Genau, aber da möchte ich kurz einhaken, weil ich dachte, als ich die Szene gesehen habe live, dachte ich, okay, der ist viel zu langsam und verliert sofort den Ball, aber er bleibt halt super stabil und er ist mit Ball genauso schnell wie sein Gegner ohne Ball und er bleibt wirklich stabil und er kommt in die Abschlusssituation, was richtig, richtig gut ist. Der Abschluss ist nicht ganz so gut. Aber
bis dahin, die Situation selber ist wieder nicht sauber. Guck mal, in dem Moment, wo Demirovic den Ball spielt, da orientiert sich Wagnermann immer noch an Demirovic. Eigentlich muss er durchgehen. Er stoppt sogar noch mal kurz ab. Er nimmt sogar noch mal ein bisschen Tempo raus. Und dann ist auch dieser erste Kontakt von ihm, da legt er sich den Ball halt einfach zu weit vor. So. Und der Abschluss, du hast es gerade eben gesagt, auch da schießt halt etc. über die Schulter. Ja, also ich meine, wir haben ja von Demirovic gehört, er hat sich im Vorfeld mit dem Torhüter beschäftigt. Ja, das wird ja auch ein Josh Wagnermann mitbekommen haben. Ja, das ist ja keine Exklusivstunde gewesen. Ja, also gehe ich mal von aus. Das will ich halt schon. So. Und dann musst du das Ding halt mit Power über die Schulter von Cetera schweißen und das solltest du wissen in diesem Moment. Und wie gesagt, ich kann Josh Wagnermann da keine großen Vorwürfe machen, weil es ist nicht seine Kernkompetenz, als Außenstürmer invers nach innen zu ziehen und Cetera das Gesicht wegzuschießen. So, aber es ist halt, es frustriert mich dann halt. Ich bin dann halt pisst, weil ich mir denke, Alter, ja, klar, mach diese Dinger endlich mal rein und dann gehen wir auch mit einem ganz anderen Gefühl aus so einem Spiel raus, selbst wenn es dann immer noch 2-2 ausgeht. Aber es sind immer diese Kleinigkeiten, die aktuell nicht so richtig funktionieren und dann kommen die Unkonzentriertheiten dazu. Dann hast du einen Atakan Karasor, da habe ich jedes Mal das Gefühl, der hätte schon 90 Minuten gespielt, wenn es angepfiffen wird. Ja, der ist halt auch komplett durch, ja, das merkst absolut, du ihm halt auch einfach an und das macht mir halt einfach schon Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da beziehe ich mich jetzt nicht auf Abstiegsgefahr oder so, sondern auch, was den Vibe der Mannschaft angeht und so. Du brauchst ein gewisses Umfeld, um entwickeln zu können. Ja, und da mache ich mir gerade echt so ein bisschen Sorgen, ob wir das hinbekommen. Und dann sehe ich halt auch wieder die Winterpause nicht als lang genug, um genügend Kraft zu ziehen, um dann sozusagen wieder in so eine krasse Januarzeit zu gehen mit 7 oder 8 Spielen in einem Monat. Also das ist halt schon echt eine extreme Herausforderung und eine Lösung habe ich nicht. Ich kann dir nur sagen, über was ich mir Gedanken mache.
Ja, ja, du, also das ist ja hier unsere kleine private Selbsthilfegruppe und ich glaube, wir haben ja alle die gleichen Fragezeichen im Gesicht und ja. Vieles funktioniert auch nicht und ich bin mal gespannt, wie dann vor allem der Trainer das lösen möchte und wie auch der Sportvorstand das lösen möchte, dann vielleicht mit Wintertransfers. Ich weiß nicht, ob die Sinn machen, muss man wirklich sehen und da ist ja auch entscheidend, in welchen Wettbewerben der VfB überhaupt dann noch tätig ist.
Auf jeden Fall. Und ich möchte es nochmal sagen, weil du es vorhin schon angedeutet hast, mit Spiel schlecht reden, ja, also es war jetzt nicht so, dass der VfB hier komplett schwamm und dass alles komplett eine Katastrophe war. Und ich bin ja selber der Meinung, dass teilweise das Spiel, zumindest auf den sozialen Netzwerken, im Nachhinein zu schlecht geredet wurde. Aber was man halt nicht abstreiten kann, das sind halt die Fehler in der Defensive beziehungsweise gegen den Ball. Wie siehst du es da? Also fehlt den Spielern die Qualität oder ist es dann eine Systemfrage?
Na, ich glaube, es ist schon so, wie du es auch angedeutet hast, dass wir uns in der Offensive über die Qualität oder über die individuelle Qualität gerettet haben für einen Demirovic, der halt 2 wunderbare Tore erzielt und die Flanke von Maxi Mittelstädt möchte ich auch mit reinnehmen. Mhm. Und in der Defensive fehlt uns dann vielleicht diese individuelle Qualität, ne? Weil Jeff Chabot hat, glaube ich, nicht sein bestes Spiel gemacht für den VfB, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja.
Und dann spielt halt ein Andrew Chase, der halt also der junge Kerl, der muss ja latent überfordert sein. Der spielt Bundesliga, der spielt Champions League, der kommt aus der 3. Liga, ja, also bestenfalls.
Eigentlich aus der 4., wenn man, ja, genau.
Genau, und also wenn der nicht überfordert wäre, wäre es ein Wunder. Und er macht sein Bestes und er muss halt wirklich dann jetzt auch gegen Bremen dann wieder komplett durchspielen. Dann hast du in der Endphase eine Innenverteidigung, die heißt halt Chase und Henriks, die es, glaube ich, so auch noch nie gab. Also das ist natürlich eine komplette Herausforderung. Und insofern muss man sich dann tatsächlich kadertechnisch fragen, ob wir in der Defensive zu dünn besetzt sind. Weil ich glaube, offensiv kann man das über die Qualität der einzelnen Spieler noch irgendwie retten. Aber hinten, finde ich, ist es halt dann manchmal schon ein bisschen abenteuerlich.
Und ich würde es nicht nur auf die Verteidigung an sich beziehen, sondern wirklich auf die defensiven Aufgaben, die von allen erfüllt werden ja. müssen. Also gerade das Thema Pressing, einer der absoluten Stärken in der vergangenen Saison und immer noch gut, muss man dazu sagen. Also der VfB presst immer noch gut, aber dann passt das mit der Restverteidigung wieder nicht ganz so richtig zusammen. Ja? Und auch das gute Gegenpressing, finde ich, da sieht man schon eine Veränderung im Vergleich zur vergangenen Saison. Ja? Und also Rieder ist für mich jetzt so ein Beispiel. Der hat ja gegen Bremen, wenn man so möchte, diese Mio-Undaf-Rolle bekommen, ja. Und du siehst dann zum Beispiel auch in Umschaltmomenten, jetzt gehe ich nochmal kurz in die Offensive, wir machen es heute ein bisschen anders, Leute, also entspannt euch, aber es ist halt mehr halt wirklich Selbsthilfegruppe. Also dann siehst du den in so einem Umschaltmoment, kurz vor der Halbzeit war diese Möglichkeit, und du merkst, okay, er ist halt auch kein richtiger Konterspieler, weil ihm fehlt die Klarheit, die Überzeugung, der blickt sich ja fast schon suchend nach einem Mitspieler um. Und da denke ich mir, okay, da fehlt offensichtlich der Killerinstinkt. Jetzt kann man sagen, das hat sich wahrscheinlich so entwickelt, weil es läuft gerade nicht so gut für die Mannschaft. Dann denke ich mir, okay, aber ein Rieder ist jetzt ein Spieler, der hat die Chance, sich hier festzuspielen. Es sind viele Leute gerade verletzt. Er bekommt die Möglichkeit im Zentrum, er bekommt sie über rechts. Durchgehend, wirklich überzeugend war er bislang noch nicht. Er hat es immer mal ein bisschen anklingen lassen und natürlich kaschieren dann auch vielleicht etwas nicht ganz so gute Auftritte oder werden nicht ganz so gute Auftritte durch gute Freistöße und Eckbälle und sowas kaschiert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der VfB jeden Eckball von Rieder direkt zum Tor verwandelt. Also auch da denke ich mir halt wieder, ist das der Spieler, den wir wirklich gebraucht haben oder hätten wir einen anderen gebraucht? Natürlich, auch der hat schon, wie gesagt, geliefert durch seine Tore, ist mir schon klar. Aber es ist so, ja, wie gesagt, so eine kleine Selbsthilfegruppe sein. Und ich möchte nochmal zurückkommen zum Thema Pressing und Gegenpressing. Mhm. Das ist für mich spannend. Denn ja, wir machen das. Und es klappt auch immer ganz ordentlich. Das habe ich schon gerade gesagt. Aber gegen Bremen war es so, dass die Abstände beim Anlaufen zu groß waren. Also, du hattest viele freie Pockets auf den Halbspuren. Und wenn wir die schließen wollten, entstanden freie Räume auf den Flügeln, trotz der Doppelbesetzung zum Beispiel auf rechts, ja. Vielleicht ist da das frühe Gegentor ein gutes Beispiel für, weil für mich ist im Endeffekt die Entstehung dieses Gegentores schon auf Chris Führig zu beziehen, der da am Anlaufen verhalten, ich bin der Meinung, schon länger Probleme hat, weil du siehst es immer, dass er mit einem großen Energieüberschuss sozusagen anläuft. Das ist erstmal richtig.
Ja.
Also er geht halt voll drauf, ist erstmal richtig. aber es reicht dann halt oft für den Ballführenden, wenn er den Ball rechts oder links, ja genau, so vorbeizieht. Und dann ist er halt durch. Und dann denke ich mir, okay, da muss natürlich dann irgendwann auch mal eine Reflexion stattfinden und auch eine Weiterentwicklung, dass du dann eben nur Passwege zustellst und den Gegner blockst sozusagen und mal abwartest, wie reagiert der Gegenspieler. Ja, das ist für mich etwas, das ist ein Problem. Da muss aber mal was passieren. Das konntest du auch wieder gut kaschieren in der vergangenen Saison. Aber jetzt tritt das halt voll zur Geltung. Also jetzt fällt es jedem auf und es wird auch ausgenutzt. Die Gegenspieler sind darauf vorbereitet. So wie ein Demirovic wusste, was ein Zetterer macht, wenn er auf ihn zuläuft, wissen halt inzwischen alle ballführenden Spieler gegnerischer Mannschaften, was passiert, wenn ein Chris Führig auf dich zuläuft. Und ich habe neulich, und dann musst du was sagen, Sebastian, sonst rede ich wieder zu viel, ich habe neulich ein Video gesehen von Rodrigo gegen Chris Führig, damals im Bernabeu, wie er Chris Führig wirklich eigentlich K.O. geschlagen hat mit einer Körpertäuschung. Chris Führig versucht zu verteidigen, geht wieder mit voller Energie da drauf, bleibt kurz stehen und Rodrigo macht einfach nur eine Körpertäuschung und Chris Führig fällt um. So, da habe ich mir gedacht, okay, Chris, daran musst du arbeiten. Und wenn du dieses Level halten möchtest, was du in der vergangenen Saison hast, musst du dich auch weiterentwickeln. Es reicht nicht, genau da zu bleiben, wo du warst, sondern du musst stärker werden in Defensivaktionen, in der Rückwärtsbewegung etc. Und das sehe ich bei ihm nicht. Und wenn ich mir dann wiederum überlege, dass Sebastian Hoeneß gesagt hat, ein Silas gibt mir gerade in der Rückwärtsbewegung nicht das, was ich brauche, frage ich das bei Chris Führig dann auch. Okay, wo ist es denn da? Also da sehe ich es auch nur bedingt, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, da bin ich bei dir. Also wenn er Entwicklungspotenzial hat, dann auf jeden Fall eher in die Rückwärtsrichtung, defensiv. Denn nach vorne läuft es ja auf jeden Fall. Aber ja, Anlaufverhalten und Rücklaufverhalten und so weiter. Ja, da gibt's noch Luft nach oben, aber das galt ja dann eigentlich für den kompletten VfB beim 1-0 von Werder Bremen. Da sind wir ja gerade. Denn dann verliert Maxi Mittelstädt diesen Zweikampf irgendwie ein bisschen unglücklich. Und ob der Ball wirklich nicht im Aus war, ich weiß es bis heute nicht. Also alle Bilder, die ich gesehen habe, da sah es schon sehr nach aus.
Der Harm Osmar ist wieder beschissen, weil er aus Bremen kommt.
Genau, aber wir wissen ja auch, manche Bälle, die so aussehen, als ob sie im Aus wären, sind gar nicht im Aus, weil sie müssen ja nur irgendwie einen Millimeter noch auf der Linie sein. Also, scheiß drauf, aber was mich halt ärgert, weißt du, Angelo steht halt da und er reklamiert und er reklamiert und er könnte in den Zweikampf gehen und das Spiel weiterführen, macht er nicht. Jeff Chabot reklamiert, hat den Arm oben, ja, er müsste Marvin Duck stecken, ja, und spektakulär, auch Josh Wagnumann reklamiert, dass der Ball im Aus ist. Der steht 40 Meter entfernt auf der rechten Seite und er reklamiert, wo er denkt, hey, spielt doch einfach diesen Angriff aus, also beziehungsweise verteidigt den Angriff und dann reklamiert. Also, aber ich glaube, das wird man in die Köpfe von hochbezahlten Fußballern nicht mehr reinbekommen, erstmal zu Ende zu spielen und dann zu reklamieren. Nee, also die ganze Defensivreihe reklamiert und hat dann vielleicht keine Zeit mehr, um diese Flanke von Duckstand auf Ninjinma vernünftig zu verteidigen. Also, ja.
Ja, da lief wieder eine Menge falsch und gleichzeitig muss man dazu sagen, Bremen macht's auch richtig gut. Total, also du hast die Flanke angesprochen, die war super, der Kopfball war herausragend. Ja, aber auch Duxch hier in der Aktion gegen Chabot, das geht halt dann trotzdem zu leicht. Also dass es so gut funktioniert, liegt halt an unserer Art und Weise, wie wir hier verteidigen, weil Jeff Chabot
und weil Jeff Chabot halt auf einmal halt Außenverteidiger ist und sich denkt, oh Gott, hier war ich noch nie. Was mache ich hier? Ne? Ja,
also es wirkt
verteidigt nach außen und nicht nach innen. Also
er wirkt in dem Moment für mich wie so ein besorgter Vater, der eigentlich den zwei Jungs in der Mitte helfen will.
Ja, genau.
Und ich denke mir dann gesagt, nee, deine Aufgabe ist jetzt, du bist linker Innenverteidiger. Ja, du musst die Halbspur besetzen. Und das funktioniert halt nicht. Im Zentrum waren ja in diesem Fall eigentlich Chase und Stergiou.
Genau.
Und das Problem war halt, Henry muss sich viel besser positionieren, enger an Jinma dranbleiben oder beziehungsweise erstmal rankommen. Und das macht er halt hier nicht gut. Ja, und da siehst du zum ersten Mal die Überforderung in diesem Spiel für Henry Chase. Und ja, du hast es ja schon mal gesagt, vielleicht muss man dann auch früher reagieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schon auch heftig, so einen jungen Spieler dann rauszunehmen. Und ich sag dir, bei Henry Chase ist das jetzt auch eine Phase, die kann den zu einem richtig guten Innenverteidiger werden lassen.
Ja, weil absolut, er zahlt absolut
Lehrgeld.
Ja, klar.
Er zahlt Lehrgeld. Und wenn ich es einem zutraue, das mitzunehmen und daraus was zu entwickeln, dann ist es für mich Henry Chase, ganz klar. Weil das ist seine ganze Karriere bislang gewesen. Aus Fehlern lernen, besser werden wollen. Deswegen spielt der Junge jetzt überhaupt. Ich sag's immer wieder, der hat mit 12 zum ersten Mal gegen den Fußball gekickt und hat dann eben ein paar Jahre später und nicht viele auf einmal im Bernabeu den besten Spieler, Außenbahnspieler der Welt verteidigen müssen und hat das hinbekommen. Also das ist schon jemand, der kann sich da durchwurschteln. Deswegen dem gebe ich wirklich noch den Benefit of the Doubt. Bei Chabot war es mir in dem Spiel zu viele Unforced Errors. Mhm. Also das hat mir einfach nicht gefallen. Das muss besser funktionieren. Da muss die Abstimmung besser funktionieren. Da muss auch das Verständnis, welche Aktionen muss ich jetzt durchführen, das muss automatisiert sein. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema, haben wir vorhin schon gestriffen, die Automatismen, die wir aus der vergangenen Saison kennen, die greifen noch nicht, die können vielleicht auch nicht da sein, so wie du es vorhin gesagt hast, es fehlt die Trainingszeit, es fehlt die Möglichkeit auf dem Platz, was zu entwickeln, sich besser abzustimmen etc. Das ist ein Problem. Dennoch kann man sich halt nicht darüber beschweren, weil du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt spiele ich halt in der Champions League dann mit der B11 oder beziehungsweise mit der U21, geht halt auch nicht. Ja. So, aber was mich halt auch ärgerte, der Angriff, der zum 1-0 führte, war ja eine Blaupause für den Rest der Bremer Offensivbemühungen.
Ja, es wurde ja halt absolut. Immer und du hast ja die Flanken von Duxch nie im Griff bekommen, ob jetzt aus dem laufenden Spiel oder von der Eckfahne. Also ich glaube, über Ecken müssen wir gar nicht reden. Du hast halt 11 kassiert, davon wahrscheinlich 5 komplett unnötig. Und jede einzelne war halt komplett gefährlich. Und nochmal zu Andre Chase oder Andre Chase. Auch an dem 0-1 ist er ja, er ist nicht der Hauptschuldige. Ne? Er steht ja dann wirklich zwischen Chabot und Sterju. Und Sterju hat eigentlich Jinma. Der Tuchfühlung, ja, und lässt ihn laufen, weil Jinma so schnell ist. Und insofern, also das war eine Kollektivleistung der VfB-Defensive, dass dieses Tor fällt und jetzt nicht der Fehler von Andre Chase. Also er war da beteiligt, aber ja, nicht deutlicher als alle anderen in der Viererkette.
Ja, auch bei dem Elfmeter, das können wir auch nochmal für unser Beispiel hier mit heranziehen. Also bei dem vermeintlichen Elfmeter muss man sagen, wenn man halt schaut, wie Wagnermann auf Köln zugeht, das ist wieder dieses Thema mit dem Pressing, das ich vorhin schon mal aufgemacht habe. Also ja, es wird draufgeschoben, aber es wird nicht so
richtig. Aber alibimäßig,
ja, genau, oder? Exakt. Also ja. Es gibt halt feine Unterschiede beim Pressing und Kleinigkeiten lassen dann ein ordentliches Pressing zu einem guten Pressing werden. Und was Josh macht ist, er schiebt drauf und dann fehlt die Intensität. Und er erfüllt einfach nur eine Aufgabe im Endeffekt.
Absolut, ja.
Ja, und zwar
Dienst nach Vorschrift halt, ne? Also ja, geht drauf,
und das reicht aber halt nicht.
Ich sag, gewinn den Zweikampf einfach. Du musst den da gewinnen, weil sonst wird's gefährlich. Und er sah nicht so aus, als ob er jetzt irgendwie alles dafür tut, diesen Zweikampf zu gewinnen. Er schiebt halt drauf, ja, aber es ist halt einfach nicht entschlossen genug.
Ja, und das ist die Frage. Fehlt jetzt die Kraft oder ist es die Überzeugung oder ist es das Bewusstsein für die Gefährlichkeit dieser Aktion? Ich weiß es nicht. Im weiteren Verlauf dann Chabot gegen Jimma. Ich fand, er macht es eigentlich gar nicht schlecht. Jeff Chabot schiebt den erstmal weg vom Tor und versucht ihn dann physisch zu blocken. Aber da ist halt ein Jimma extrem schnell, kommt außen an Jeff vorbei. Und ja, also über die Szene, ich ist super schwer zu erkennen, ob er jetzt wirklich einen Jimma getroffen hat, Jeff, und ihn zum Fall gebracht hat. Hinter Torkamera, die Perspektive hat mir dann eigentlich das Gefühl vermittelt, da gibt's überhaupt keinen Treffer, aber es gibt, glaube ich, auch ein paar Einstellungen, da siehst du, okay, er wird gestriffen vielleicht von Jeff Chabot. Am Ende scheißegal.
Genau, aber ich finde es halt spektakulär. Ne? Harm Osmers, der in Bremen geborene Schiedsrichter, hat aus 3 Metern einen klaren Blick drauf und pfeift es und guckt sich dann die Szenen an. Und es gibt, glaube ich, jetzt keine Szene, die ganz klar, oder wenn man alle Szenen zusammennimmt, ist es nicht so, dass man komplett ausschließen kann, dass Jinma getroffen wird. Und dass der Elfmeter dann zurückgenommen wird, finde ich wirklich sportlich, weil es war aus meiner Sicht keine klare Fehlentscheidung. Ja, also es gibt Einstellungen, die legen nahe, dass es einen Kontakt gab. Und
wenn ich glaube, das hat er nicht gesehen.
Ja, weiß ich nicht. Aber
ich glaube, er hat nur diese eine Hintertoreinstellung gesehen. Und da sieht es ja wirklich so aus, als würde Jeff Chabot einfach nur auf den Rasen treten und ein Jimma fällt halt.
Ja, genau.
Und
ja,
ich glaube, das hat er gesehen und bewertet.
Also insofern, ich bin jetzt mittlerweile großer Harm Osmers-Fan, egal wo er geboren wurde, egal für welchen Verein er gepfiffen hat. Also er hat für Baden gepfiffen, aber auch ich verzeihe ihm das, das passt.
Ja, Baden, Niedersachsen, muss man nochmal dazu sagen.
Ja, aber Baden ist Baden.
Ja. Baden ist Baden, ja. Geht gar nicht. Nee, aber wir können uns, glaube ich, nicht darüber beschweren, dass wir in diesem Spiel vom Schiedsrichter irgendwie benachteiligt wurden oder so. Also es gab ja auch noch diese Szene, du hast es vorhin schon angesprochen.
37. glaube ich, ne?
Karason stark. Der klammert er schon.
Das ist eigentlich ein Elfmeter.
Ja, und auch Wagnermann gegen Weiser war grenzwertig, dieses Trikot ziehen in der 87. Also halten wir fest, wenn wir in diesem Spiel einen Elfmeter gegen uns bekommen hätten wir uns nicht beschweren dürfen.
Nee, so einfach definitiv nicht, ja.
Und vielleicht eine Szene, die will ich noch schnell mit reinnehmen, und zwar in der 3. Minute der Nachspielzeit, der 1. Halbzeit.
Da gab's was für ein geiler Schuss, oder?
Ja, ein geiler Schuss, aber auch wieder viel Scheiße.
Natürlich,
das ist das, was mich so nervt, ja. Auch hier kommt Werder wieder über unsere rechte Seite und Wagnermann und Sterju gelingt es halt nicht, Köln und ein Jimma zu verteidigen. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, auf was warten die denn? Auf was warten die? Weißt du? Also warum gehen die nicht drauf? Das ist genau wieder das Gleiche, wie gerade eben schon besprochen. Du bist zwar da, aber dann doch nicht so richtig. Ja, du bist wie so ein NPC in einem Computerspiel. Ja, also dann laufe ich halt an dir vorbei, aber du kannst darauf nicht reagieren. Und das reicht halt nicht. Du musst da diesen Zweikampf, wie du es vorhin gesagt hast, gewinnen wollen. Und zwar mit allem, was du hast, geh da drauf. Ja. Und der Abschluss, du hast es schon gesagt, von dem Jimmer, das ist halt großes Kino. Und da hat man halt echt Glück, dass das Ding an Pfosten ging. Lustig fand ich auch Atakan Karazor, wie unglaublich langsam er in der Übersetzung war, als er sich drehen musste. Also bis der einmal rum war, ja, da hatte Mitchell Weiser schon diesen Nachschuss dann, nachdem der Ball vom Pfosten zu ihm sprang. Also, Atta, ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht runtermachen oder so, aber der wirkt halt so durch.
Total.
So unglaublich durch. Ja. Also wenn der am Dienstag spielt, das wäre eine große Überraschung für mich. Ja. Ansonsten, Sebastian, viel vorhersehbar, Diagonalbälle, leider nicht diese scharfen Diagonalbälle Richtung letztes Drittel, die haben mir gefehlt. Bremen macht's, das habe ich vorhin schon gesagt, ganz gut gegen Wagnermann, lassen außen immer offen und stellen halt den Weg nach innen zu, aber da kam dann auch nichts. Und spannend fand ich auch noch zwischen Schmid und Köln, gab es immer mal wieder offene Räume auf der rechten Halbspur, auf unserer rechten Halbspur. Und die wurden von uns halt überhaupt nicht bespielt. Habe ich mich auch gefragt, warum? Ja, Rieder, Wagnermann, selbst Dergio könnten eigentlich diesen Raum attackieren. Ich musste, jetzt werden mich viele hier haten, aber ist mir egal, ich musste sofort an Stenzel denken, der solche Räume immer andribbelt, ja, und dann auch mal schießt oder Verlagerungen spielt, die gar nicht da waren. Diese wirklich präzisen Verlagerungen, schnelle Verlagerungen haben wir nicht gesehen. Hier hast du die Möglichkeit dazu. Rieder, also Wenn ich ihn nicht auf dem Spielberichtsbogen gesehen hätte, also er wäre mir nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Schwieriges Spiel für ihn, also da ging nicht viel tatsächlich. Ja. Ne?
Und was halt immer noch der Fall ist, und wir sagen das seit Wochen, und das wird auch unser Sebastian Hoeneß seit Wochen sagen, viel zu viele Kontakte im letzten Drittel. Von allen, von allen, da kann ich keinen rausnehmen.
Ja, ja.
Ich denke mir, was habt ihr denn vor, Leute? Das ist doch hier nicht das Spiel, wer hat die meisten Kontakte? Ihr müsst den Ball ins Tor bringen, also ein bisschen schneller im Kopf, ja. Und was sich übrigens auch noch verfestigt, sind die schwachen Minuten direkt nach Wiederanpfiff. Das können wir vielleicht auch noch mal mit reinnehmen. Ja, hatten wir auch wieder jetzt gegen Bremen. Die hatten gleich eine gute Chance durch einen Freistoß. Da kommt Bittencourt, einer der kleinsten Spieler auf dem Feld. Ich glaube, nur Romano Schmid ist kleiner gewesen als Bittencourt. Relativ frei zum Kopfball. Da ist Mittelstädt wieder nicht richtig online, muss ich einfach sagen. Grüße gehen raus an Nico Willig. Und Standardverteidigung. Jetzt sind wir bei dem Thema, das wir bislang ausgespart haben. Aber also dass
Niklas Stark kein Tor geschossen hat, ist wirklich ein Wunder. Ja,
also zeigt nur, wie schlecht er ist.
Wahrscheinlich, ne? Aber ich meine, 11 Ecken und ich glaube, gefühlt bei 2/3 hatte Niklas Stark eine große Torchance. Und wenn du doch weißt, dass du gegnerische Standards nicht gut verteidigen kannst, dann verursach sie doch einfach nicht.
Das,
ne?
Hab ich auch nicht
aber
verstanden.
Das ist ja so Recipe to Disaster. Also du verursachst unfassbar viele Ecken und du weißt, du kannst sie nicht gut verteidigen. Und du hast mit Marvin Ducksch jemanden, der halt gute Flanken schießen kann. Also bei jeder Ecke von Bremen hatte ich wirklich Schweißperlen auf der Stirn.
Ja, es war ja fast schon Slapstick, wie oft wir auch Bremen den Gefallen getan haben, auf den Halbräumen zu faulen. Da habe ich mir echt gedacht, okay, das ist jedes Mal gefährlich und wir faulen fast an den identischen Orten, wo 3 Minuten vorher irgendwie eine gefährliche Aktion draus entstanden ist. Also auch das ist wieder sehr, sehr umständlich alles. Weißt du, an den ersten Spieltagen haben wir ja immer gesagt, mit Ball einfach zu, ja, vieles unnötig, viel kompliziert. Und nach Belgrad und Bremen erkenne ich das halt auch in der Defensive. Ist halt echt ein Thema, ja?
Ja, leider,
ja. Ja, dann können wir noch ganz kurz hier über Stays 1-2 sprechen. Auch die Entstehung der Ecke, ich muss Chase hier ansprechen, weil der hat eigentlich genug Zeit, das Ding in Seiten auszuklären. Und
absolut.
Wir schenken Werder halt die Ecke, ist halt einfach so. Und dann bringt Duxch das Ding rein und Stay trifft aus dem Gewühl heraus. Auch da, ja, sieht Chase nicht besonders gut aus. Ist ein fieser Ball, weil er fällt ja direkt vor ihm runter.
Ja, aber muss man anders klären in der Bundesliga. Safe. Sorry, das geht halt so nicht.
Aber was ich mir da auch gedacht habe, wenn wir so eine Situation gehabt hätten, wäre der Ball halt gegen die Latte geprallt und nicht von der Unterkante
ran. Latte, dann Torlinie und irgendwie rausgesprungen. Keine Frage. Ja.
Und dann Sebastian Hoeneß und das.
Ja, das war geil.
Ihm so hoch an. Aber Sebastian Hoeneß, du hast die dicksten Eier in Cannstatt. Ohne Scheiß. Ja, weil der reagiert, ja, bringt Mio und Deal, stellt, also, wenn man es nur auf die Formationen runterbrechen will, auf 4-4-2 um, aber du hast halt Enzo, Demirovic, Woltemade, Deal, Führig. Also eigentlich 5 Offensivkräfte, die nur noch anschieben können. Und das musst du erstmal bringen. Nach dem 1-5 gegen Belgrad. Weil eins ist auch klar, mit dieser Herangehensweise kann dir das Ding auch nochmal komplett um die Ohren fliegen. Aber ja, ist absolut. Es nicht.
Da geht's auch 1-4 irgendwie baden oder so, ne?
Ja,
aber, und das finde ich schön, dass die Mannschaft auch das mitgeht, ne? Also die spielt dann den Matchplan vom Trainer genau mit und die wollen den Ausgleich und nach dem Ausgleich wollen sie den Sieg tatsächlich noch. Also die Einheit ist halt wirklich da und die Mannschaft glaubt an sich, der Trainer glaubt an die Mannschaft glaubt an den Trainer und das ist halt schön zu sehen und da hat sich nichts geändert.
Das war herausragend. Also das muss ich wirklich sagen. Und das Spannende ist, dass das Tor dann eigentlich so gefallen ist, das 2:2, wie man es hätte auch den in den 85 Minuten davor schon erzielen können. Ja, Stiller schlägt halt einen Diagonalball perfekt auf Demirovic, der setzt sich fair gegen Lühn durch. Ich glaube, der kommt einfach nur in Stolpern.
Ja.
Und ja, macht es dann halt super abgeklärt, der den Ball über die Schulter von Zetterer hebt. Also das war so einfach. Und ich denke mir dann so, okay, diese Klarheit zwei, dreimal häufiger in den 85 Minuten davor und alles ist okay.
Aber genau, aber ich glaube, da spielt auch mit rein, dass sich dann Millot und Woltemade fallen lassen,
ja,
die Innenverteidigung von Bremen rausziehen und die dann, hat ja auch Ole Werner gesagt, und die stehen halt hinten einfach 1:1 und er sagt, das ist halt komplett unnötig, ja, wir führen 2:1, das ist die 85. Minute und auf einmal haben wir hinten ein 1:1 Duell, warum, ja, na klar, weil Millot und Woltemade halt die Defensive halt rausgelockt haben, was brillant war, und du hast halt in den Minuten davor eigentlich immer nur Demirovic vorne drin gehabt und der kann halt niemanden rauslocken, weil wenn er die rauszieht, ist vorne halt einfach niemand mehr, und insofern vielleicht muss man in Zukunft wieder ein bisschen mutiger auftreten, weil das wäre echt so eine Blaupause, also wie man halt auch eine Mannschaft wie Bremen halt dann bestrafen kann. Und du hast angesprochen, dass Sebastian Hoeneß die dicksten Eier von Kanstadt hat, aber der Lupfer von Demirovic ins kurze Eck über die rechte Schulter von Zetterer, ey, what the fuck, ey, das war so brillant.
Das war richtig brillant. Und das, was du gerade übrigens beschrieben hast mit dem Rausziehen der Innenverteidiger, das hätte eigentlich auch der Matchplan sein sollen für das Bergamo-Spiel. Du erinnerst dich mit Sicherheit. Also vielleicht braucht die Mannschaft einfach nur länger, um die Ideen von Sebastian Hoeneß dann umzusetzen. Egal, hier war es wichtig. Hinten raus dann noch Duxch und Woltemade mit Möglichkeiten. Bei Duxch war es halt auch wieder erschreckend, wie einfach Bremen hier in unseren Strafraum gekommen ist. Stehen wir halt auch 5-5 beim Stand von 2:2. Also das war jetzt auch nicht so gut. Aber Chase bleibt dann ja wieder mal etwas schuldig, wenn ich so zuspitzen darf. Ist ein Duxch nicht richtig dran und dann klärt Nübel extrem stark, der uns da ein paar Mal in den Arsch gerettet hat mit guten Aktionen. Auf der anderen Seite hätte es die Story des Spieltags werden können.
Ja.
Nick Woltemade wird eingewechselt und mit der letzten Aktion hat er die Möglichkeit gehabt, hier noch das 3:2 zu machen für den VfB. Was da aber wieder gut war, es war schön herausgespielt, gut initiiert von Diehl. Demirovic legt schön ab und Nick, ja, platziert den Schuss dann halt nicht gut genug. Ist super schade, wäre vielleicht auch nicht ganz verdient gewesen. Ich hätte mich aber dennoch nicht darüber beschwert.
Auf jeden Fall, das wäre großartig gewesen. Und jetzt gerade bei den letzten zwei Chancen kann man ja mal wirklich erwähnen. Also Justin Diehl, der spielen musste, wollte, obwohl er angeschlagen war. Auch in den paar Minuten macht er wieder einen richtig guten Eindruck. Also ich hoffe, dass er demnächst wieder komplett fit ist und dann mal auch Startelf-Einsatzzeit bekommt.
Ja.
Auch Nick Woltemade hat Spaß gemacht. Und ich glaube, die beiden Startspieler beim VfB, die wirklich geliefert haben, sind natürlich Demirovic. Aber ich möchte auch Alex Nübel reinnehmen, weil klar, zwei Gegentore, aber er war an keinem schuld und er hat den VfB wirklich vor einem höheren Rückstand bewahrt und er hat ein starkes Spiel gemacht. Und ich glaube, wenn Emedin Demirovic und Alex Nübel Peak-Level spielen, dann hat der VfB gute Chancen, Spiele zu gewinnen, weil das reicht dann vielleicht schon.
Ja, könnte gut sein. Schade, dass Alex Nübel morgen nicht spielen wird.
Der Copa-Keeper. Fabi Preto wird es auch richten.
Ja, zum Fazit, also irgendwie ein merkwürdiges Spiel.
Total, ja.
Es ist so ein Spiel, ich musste sofort an Fußballmanager denken. Da habe ich bei solchen Partien immer Ergebnis simulieren gedrückt. Das hätte ich, glaube ich, diesmal auch gern gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir hier denselben Maßstab anlegen können wie bei anderen Spielen. Ja, die Mannschaft hat eindeutig noch zu kämpfen gehabt mit diesem 1:5 in Belgrad. Das hast du gemerkt. Man merkt auch, die Frische fehlt. Man merkt, dass absolute Leistungsträger fehlen. Und dennoch muss man attestieren, keiner gibt sich auf. Die jeweiligen Reaktionen auf die Rückstände, das passt positiv. Du hast es schon gesagt, Demirovic, seine Rolle, das hat auch Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz danach gesagt, wurde nochmal angepasst. Man hat darüber gesprochen, wie positioniert er sich auf dem Feld. Und man hat sofort Erfolge gesehen. Das ist das Schöne. Und man hat vor allem bei Demirovic gemerkt, dass er besser eingebunden war im Spiel als sonst. Obwohl er, und das ist spektakulär, weniger Ballaktionen hatte.
Ja, er hatte genau 30 Ballkontakte. Und wenn es perfekt läuft, macht er daraus zwei Tore und eine Assist in Wagnermann, die Chance noch reinmacht. Also Effizienz, also wenn du auf Wikipedia Effizienz eingibst, dann kommt ein Foto von Emedin Demirovic. Also das war schon richtig stark. Aber trotz der nur wenigen Ballkontakte hatte ich auch das Gefühl, also er ist da vorne im Zentrum jederzeit anspielbar. Er hat nicht immer die Bälle bekommen, aber er war Teil des VfB-Spiels. Und das hat man in der Vergangenheit nicht immer so wahrgenommen.
Meine Lieblingsstatistik zu Demirovic an diesem Spieltag, alle seine Bundesliga-Tore, die er bislang erzielt hat für Freiburg, Augsburg und eben für uns, hat er von innerhalb des Strafraums erzielt. Also wir werden in dieser Saison Jeff Chabot und Atakan Karasor als Bundesliga-Torschützen begrüßen dürfen. Und Ermedin Demirovic wird zum ersten Mal von außerhalb des Strafraums.
Mit Distanzschuss, geil.
Ja, ja, herausragend. Das haben wir hier schon festgehalten. Ja, kurz noch ergänzend, das möchte ich noch sagen, weil ich es vorhin mit reingebracht habe. Thema zweite Bälle ist etwas, was mir auch ein Stück weit Probleme bereitet beim VfB Stuttgart. Ich habe immer das Gefühl, dass wir uns in so Momenten, wo es darauf ankommt, diese zweite Bälle zu gewinnen, mentale Pausen nehmen. Ja, das geht halt nicht. Also du musst da voll drin sein, weil das sind die ganz entscheidenden Zweikämpfe. Das sind die, die wehtun. Das sind genau die Situationen, die wir auch ganz oft gegen Belgrad hergegeben haben. Und das geht nicht. Und auch mit Ball versucht man es aktuell so einfach wie möglich zu halten. Ich bin da auch grundsätzlich erstmal ein Fan davon, aber so ein bisschen Risikobereitschaft und Dynamik brauchst du halt trotzdem in den Aktionen. Und das haben wir nicht, ja. Das ist halt gerade enorm schwer, das verstehe ich auch ein Stück weit, da diese Selbstverständlichkeit wieder zu kreieren. Aber mit ein bisschen mehr Risiko und ein bisschen mehr Klarheit bin ich mir sicher, gewinnst du dieses Spiel. Und ich weiß, hindsight ist 2020, aber ich glaube, mit Mio schlagen wir Werder safe. Wir schlagen ihn safe. Und mich kotzt es halt an, dass wir in der Situation sind, dass wir uns fragen müssen, können wir Mio bringen oder nicht. Und am Ende hat Sebastian Hoeneß mit Sicherheit richtig entschieden, weil der Sieg gegen Bremen wäre natürlich nicht eine Verletzung von Enzo Mio wert gewesen. Keine Frage. Und ich gehe schon davon aus, dass das keine Bestrafung war für die Leistung gegen Bremen, gegen Belgrad, sondern eine Belastungssteuerung einfach von Enzo Mio, der ja auch verletzt ausfiel zuletzt. Darf man ja nicht vergessen. Es geht ja alles unter, weil alles so schnell geht. Aber ja, also ich sag's mal so, wenn wir jetzt diese beiden Spiele gegen Regensburg und gegen Union rumgebracht haben und die nicht verlieren. Eins will ich auf jeden Fall gewinnen und gegen Union will ich eigentlich auch gewinnen, aber wenn es so läuft wie gegen Bremen und wir gehen dann mit dem Unentschieden raus, okay, dann hoffe ich, dass der VfB erstmal wieder über den Berg ist. Nicht, weil es weniger Spiele werden, sondern, weißt du, weil so ein bisschen dieser Schrecken von dieser 1-5 Niederlage abgelegt wurde von den Spielern. Weil ich habe das Gefühl, das hängt noch voll bei denen drin. Das war ein richtiger Schock.
Na, es hängt vieles bei den Spielern drin, habe ich das Gefühl. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten im November jetzt 6 Spiele wettbewerbsübergreifend und der VfB hat ein einziges gewonnen, das Heimspiel gegen Bochum. Also ist ja keine überragende Bilanz. Aber trotzdem hat man ja wirklich in allen Wettbewerben, ist man ja noch gut positioniert, ne?
Ja.
Bundesliga, 4 Punkte auf Platz 4. Du kannst morgen kannst du ins Pokalviertelfinale einziehen. Du hast nächste Woche Bern, dann kannst du noch
Champions League Playoffs.
Du musst gegen Bern gewinnen, hast du noch Chancen auf Champions League Playoffs. Ist ja alles noch völlig okay. Und ich finde, das darf man halt nie vergessen, dass eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison überragend gespielt hat, aber davor in 10 Jahren niemals überragend gespielt hat, immer noch alle Chancen hat. Und insofern, ich bin lang genug VfB-Fan, um das jetzt irgendwie alles schlecht zu reden, aber natürlich sehe ich auch punktuell die Probleme, die diese Mannschaft hat. Also vom Mindset her, vom Personal her, von allem her. Also, aber dass es diese Saison nicht einfach werden würde, das wussten wir alle. Ich glaube, wir haben Ende letzten Saison unseren Tipp gemacht und wir haben gesagt, ja, alles zwischen, weiß nicht, Tabellenplatz 8 und 10 wäre okay. Wir sind dafür irgendwie angegangen worden, dass unsere Erwartungshaltung viel zu niedrig ist. Und ich sage, nee, also das war okay. Also, und solange wir nicht in Abstiegskampf reinrutschen, ist erstmal alles okay.
Eins noch zu Bremen, weil es mir wichtig ist: Props gehen raus an alle Auswärtsfahrer und viele davon mussten auch nach Belgrad und mussten an der Grenze umdrehen, beziehungsweise haben sich dann in Belgrad nicht sicher gefühlt und sind dann trotzdem wieder die, ich weiß gar nicht, über 600 Kilometer einfache Fahrt nach Bremen durchgestartet.
Ja, eher 1200, ne? Also viele sind direkt von...
Ja, hin und... Ja, stimmt, ja.
Genau, also viele sind direkt von Belgrad nach Bremen auch geflogen, gefahren, was auch immer. Also
Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich habe mitbekommen, die Rückreisenden, die hätten dann nochmal richtig Hassel in ihrem ICE, denn irgendein Schwachkopf hat sich gedacht, ich rauche jetzt meine Kippe auf der Zugtoilette. Und das führte dann dazu, dass der Zug gestoppt wurde. Gott. Und erstmal gecheckt wurde, können wir überhaupt noch weiterfahren, denn es wurde gerade eine Zigarette auf dem Klo geraucht. Das solltet ihr unterlassen, denn die Menschen, die eigentlich irgendwie um 3, was auch schon krass ist, zu Hause sein sollten, waren dann morgens 5:30 in Stuttgart am Bahnhof. Also wirklich, was da Menschen auf sich nehmen für diesen Verein, weil sie ihn so sehr lieben, ja, ist einfach nur unfassbar. Und ich ziehe da meinen Hut vor allen. Ich würde es einfach gar nicht schaffen. Ich würde wahrscheinlich zwischendrin einfach nur umkippen, weil ich einfach nicht die Kapazitäten hätte, das runterzurocken, was ihr da runterrockt. Also wirklich höchsten Respekt für alle, die am Start waren.
Yes.
Dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gegner. Es geht für euch heute, für uns morgen weiter mit dem Pokal-Achtelfinale gegen Jahn Regensburg, Sebastian. Und Dieses Spiel beginnt am Dienstag um 18 Uhr und wird wo übertragen?
Natürlich wieder im Fanradio vom VfB Stuttgart, vfb.de/radio, Anpfiff 18 Uhr, deswegen geht es da um 17.45 Uhr los und ich komme auch mittlerweile komplett durcheinander mit Anschlusszeit. Du hast Bundesliga, du hast Champions League früh, du hast Champions League spät, du hast Pokal früh, du hast Pokal spät, morgen ist es Pokal früh, Anpfiff 18 Uhr, macht früh Feierabend, seid um 17.45 Uhr zu Hause und dann surft ihr an vfb.de/radio, dann könnt ihr um 18 Uhr noch ein Fernseher anmachen, da kommt es dann auf Sky, glaube ich.
Richtig.
Und sogar im Free-TV, oder?
Ist das jetzt eine? Nee, soweit ich weiß nicht.
Okay, dann Sky, guckt es euch da an und dann werdet ihr sehen, wie der VfB gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga ganz souverän ins Viertelfinale des Pokals reinsurft.
Regensburg meldet ekelhafte 3 Grad, gefühlte 1 Grad. Oh Mann, es könnte sogar etwas Niederschlag geben. Es ist Winter, ja. Ja, ja, ja. Es könnte ein bisschen Niederschlag geben, aber nur so ein paar Tropfen. Aber dennoch, bedenkt das. Und gegen Abend klart der Himmel dann auf. Und das bedeutet, die Temperaturen fallen unter den Gefrierpunkt. Also alles Kacke. Zur Anreise rund um das Jahnstadion in Regensburg stehen euch auf den Parkplatzbereichen P1 und P2 1800 Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühren, habe ich jetzt mal geschaut, sind echt human. Ja, und es gibt dann auch noch einen Shuttle zum Stadion. An Spieltagen fahren die Shuttle der Linie F 2 Stunden vor Spielbeginn und bis zu 60 Minuten nach Spielende. Und zwar zwischen, jetzt kommt Sebastian, Interims Busbahnhof. Also es darf es nur jetzt gerade sein. Der Interims-Busbahnhof auf dem Kepler-Areal. Das ist der Haltepunkt A6 und der fährt euch dann zum Jahnstadion nach Regensburg. Die Haltestelle Jahnstadion und Regensburg werden auch von den Bussen der Linie 3, 5, 20, 21 und 38 angefahren und wochentags verkehrt zudem noch die Expresslinie X4 in der Zeit von 6 bis 18 Uhr, also die bringt euch auch noch pünktlich zum Anpfiff ins Stadion. Und dann noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ja, und vielleicht schon morgens oder mittags anreist, dann lohnt sich definitiv ein Besuch der Regensburger Altstadt. Also die ist wirklich wunderschön und die Weihnachtsmärkte haben auch schon geöffnet.
Natürlich.
Aber aufpassen, die Promillegrenze im Jahnstadion liegt bei 1,6. Wie viel Glühwein sind das?
1,6, glaube ich.
Ich glaube, 3 könnte drin sein.
Wahrscheinlich schon, ja.
Das geht.
Aber lieber weniger als mehr auf jeden Fall, denn ihr wollt ja den Sieg des VfB nicht verpassen.
Okay, den muss ich jetzt machen.
Hä?
Okay. Tja, Regensburg. Ich habe mir gemerkt, die nördlichste Stadt Italiens.
Ist das so?
Okay. So wird Regensburg bezeichnet. Ja.
Sehr schön.
Aber die weniger gute Bezeichnung ist, also Regensburg ist letzter der zweiten Bundesliga. Und kackt da richtig ab. So muss man es auf den Punkt bringen.
Genau, also die zweite Liga ist ja so eng wie nie in der Tabelle, bis auf Regensburg. Also die sind eigentlich schon ein bisschen abgeschlagen.
Ja, es sind 4 Punkte auf Ulm. Also das geht noch. Zumindest ja, der Relegationsplatz.
5 Punkte auf Schalke. Ich meine, hätte man das den Regensburgern vor der Saison gesagt,
wären sie enttäuscht gewesen.
Ihr steht nach 14 Spieltagen nur 5 Punkte hinter Schalke. Die hätten das genommen auf jeden Fall. Ne?
Wahrscheinlich hätten sie echt gedacht, so schlecht sind wir. Nein, das war fies. Nee, also letzter Tabellenplatz, 8 Punkte nach 14 Spieltagen, 5:33 Tore. Also das sind so viele Gegentore, wie der VfL Bochum in der Bundesliga bekommen hat. Mhm. Dass eigentlich das Pokalspiel zwischen Bochum und Regensburg da in der ersten Runde nicht 9:8 ausgegangen ist, ist eigentlich ein Wunder. Zeigt nur, wie schlecht die Offensive ist und das bestätigen ja auch die 5 geschossenen Tore.
Genau, ich wollte sagen, nach 14 Spielen 5 Tore geschossen, boah, das ist halt schon...
Aber es soll hier nicht darum gehen, dass wir über die Leistung eines Gegners uns lustig machen würden und so.
Nein, ganz absolut, ehrlich, absolut nicht.
Und also wenn jemand gerade die Klappe halten sollte, dann sind wir.
Ja, genau. Ja. Aber Fun Fact, unser Erstrundengegner im Pokal war ja auch ein Aufsteiger, Preußen Münster, die sind 17.
Ja,
und haben auch zwei Spiele gewonnen.
Die Aufsteiger kacken komplett ab dieses Jahr, die Drittliga-Aufsteiger. Zeigt halt auch wieder, wie groß das Gefälle geworden ist, nicht nur zwischen der ersten und der zweiten, sondern natürlich auch zwischen der zweiten und der dritten Liga. Mhm. Ja, aber ich würde mich jetzt heute noch nicht auf eine Prognose versteifen. Völlig überraschend käme es für mich nicht, wenn Ulm noch aufsteigt.
alles möglich in der zweiten Liga.
Wie hast du denn Regensburg grundsätzlich eigentlich wahrgenommen bislang in ihrer Zweitligasaison, nachdem sie ja zuletzt aufgestiegen sind?
Also das Einzige, was ich zu Regensburg weiß, ist tatsächlich, dass sie jetzt schon ihren zweiten Trainer haben, nach, ich glaube, Jan Enochs heißt er, ist der zweite Trainer schon am Start. Und sie haben Ende Oktober gegen Nürnberg spektakulär 3-8 verloren in Nürnberg. Also, und viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht über Regensburg, außer, dass es ein Sammelbecken von ehemaligen VfB-Talenten ist.
Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Absolut, da haben eine Menge Menschen Rechnungen offen und ich hoffe, sie begleichen sie nicht so gut wie Silas neulich.
Genau, der ausgerechnet Pool von Regensburg, ja.
So sieht's aus. Ja, im DFB-Pokal, wir haben es gerade eben schon gesagt, traf Regensburg in der ersten Runde auf den VfL Bochum und in der zweiten Runde auf Greuther Fürth. Beides Heimspiele und beide Partien wurden mit 1-0 gewonnen und ich nehme schon mal vorweg, sollte der VfB gegen Regensburg scheitern, was er nicht tun wird, ist ein 0-1 ein sicherer Ergebnistipp. Oder Elfmeterschießen. Aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja, warum sage ich das? Regensburg ist eigentlich, also warum sage ich das, dass es theoretisch sein könnte, dass der VfB ausscheidet? Regensburg ist eigentlich genau das, was dem VfB in dieser Saison schon Probleme bereitet hat. Also viele lange Bälle, viele Flanken, ruppig in den Zweikämpfen. Die scheißen komplett auf Ballbesitz, ja, liegen dort auch in der zweiten Liga auf dem letzten Platz. Und wir wissen, dass der VfB sich da gerne mal wirklich dran abarbeitet, ja, und es nicht hinbekommt, mit 80% Ballbesitz irgendwie halbwegs zu vernünftigen Chancen zu kommen. Ich hoffe, dass es am Dienstag anders laufen wird. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass es anders läuft, denn im Vergleich zu Sparta Prag oder Hoffenheim ist halt Regensburg wirklich im Offensivvertrag so schlecht, dass du dir wahrscheinlich auch diese unzähligen Angriffe leisten kannst und nicht jedes Mal Angst haben musst, dass sie dich jetzt auskontern. Im Schnitt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn Regensburg in der zweiten Liga in 14 Spielen 33 Gegentore bekommen hat und der VfB es nicht hinbekommt, auch nur ein Tor gegen Regensburg in Regensburg zu erzielen, dann würde man verdient 1-0 ausscheiden. Aber das sehe ich nicht. Und ich glaube schon, dass sich der VfB dann, wir werden auf die Aufstellung kommen, aber einfach auf seine Basics verlassen kann. Und das ist dann zum Beispiel die linke Seite und ein guter Stürmer. Und dann müsste das eigentlich schon reichen.
Würde ich auch sagen, ja. Also keine Mannschaft in der zweiten Liga schießt weniger häufig aufs Tor wie Jan Regensburg. Und dann haben sie noch die schlechteste Chancenverwertung. Also das ist schon ein verteufelter Mix, würde ich sagen. Dann die Passstatistiken, auch alle schwach. Sie verlieren die Bälle sehr, sehr schnell und schaffen es so gut wie nie, wirklich mal einen Angriff kontrolliert zu Ende zu spielen. Es gibt eine Statistik, die nennt sich intelligente Pässe. Ja, da liegt ein Enzo Mio über die komplette Saison bei irgendwie 4,5 oder so. 4,5 intelligente Pässe hat er gespielt. Wie sich das genau definiert, weiß ich nicht. Vielleicht muss er vorher irgendwie noch 4 Quizrunden beim Passen
Kreuzworträtsel
bearbeiten. Lösen,
ja, wahrscheinlich, genau. Ja.
Aber der komplette Club Jan Regensburg kommt auf irgendwas unter 1.
Oh.
Ja, es ist wirklich so. Also es fehlt halt komplett an Spielwitz, an Kreativität. Auch das Tempo sehe ich kaum. Mit einer Ausnahme, da sind wir bei dem ersten Ex-VfBler, Noah Ganaus. Mhm. Ja, den kennen wir ja noch vom VfB 2. Mhm. Der hat übrigens schon ein Tor erzielt, Sebastian.
Okay.
Ja, und wir können ja gleich mal hier durchgehen. Also ich finde, Regensburg hat viele interessante Spieler, die man noch kennt. Erstmal die ohne VfB-Vergangenheit. Julian Pollersbeck, du erinnerst dich.
Das Torwarttalent, der nächste Neuer. Ja.
Ja. Ja, der spielt inzwischen bei Regensburg oder auch nicht. Kai Bröger kennt man, glaube ich, auch noch aus der Zeit in Paderborn,
ja,
als die in der Bundesliga spielten. Und dann eben die Ex-Stuttgarter. Noah Ganaus, haben wir schon gesagt, der wechselte 2023 zum Jan, ist also einer der Aufstiegsspieler. Dejan Gallien folgte jetzt in diesem Sommer, kam aber bislang kaum auf Spielzeit. Und wenn genau, er mal ran
durfte, beim VfB, bei der U21, letzte Saison relativ häufig angeschrieben. Ne? Also der ein guter Scorer. Ja.
Guter Scorer. Und wie gesagt, wenn er da mal ran durfte in dieser Saison, dann mit eher nicht so großem Erfolg. Seine rote Karte wurde für 2 Spiele gesperrt. Also ja, läuft nicht so gut. Erik Hottmann war 2019 der heiße Scheiß beim VfB.
Und dann zum Sonnenhof gegangen, oder?
Ja, weil er sich so ein bisschen verzockt hat.
Ja.
Das blieb am Ende übrig. Und dann gab es noch die Abstecher bei Toguchi und in Cottbus. Jetzt spielt er für Regensburg.
Ja, immerhin zweite Liga, also das ist ja völlig legitim.
Ja,
ne?
Absolut.
Also, ne?
Christian Schmidt hat eine VfB-Vergangenheit. Übrigens nicht unser Fanbetreuer.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das würde mich wundern.
Wenn der. Und nebenbei spiele ich noch für Jan Regensburg. Und sie haben noch Max Meyer.
Mit Y, aber nicht der Schalker, oder?
Er wird genauso geschrieben, aber es ist nicht der Max Meyer, der sich für zu gut hielt und dann über Crystal Palace, Fenerbahce, Mütchenland nun bei Nicosia gelandet ist.
Oh Gott,
der ist
es nicht. Und sein Papa fährt auch nicht mit dem Cabrio durch Gelsenkirchen. Und
das kann ich nicht garantieren. Also, ich habe schon ein bisschen Angst, dass da ein paar dabei sind, die noch Rechnungen begleichen
wollen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, mal kurz noch zur Spielweise von Regensburg. Also, ich erwarte eine Fünferkette und ich könnte wetten, dass Andreas Patz davor einen Viererriegel stellt. Also ich glaube schon, dass der VfB sich an so einem Neuner-Block abarbeiten muss.
Ja.
Und ja, der Jan ist wirklich solide in den Luftzweikämpfen. Nicht besonders gut, aber solide. Deshalb würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Flanken und hohe Bälle setzen. Das kannst du schon mal bringen, aber das sollte nicht unsere Strategie sein. Würde mich aber auch wundern. Sie lassen viele Abschlüsse des Gegners zu. Die müssen wir uns dann halt auch nehmen. Ja, nicht, bin ich wieder bei dem Thema zu viele Ballkontakte, nicht lang nachdenken, rein mit dem Ding. Ja?
Yes.
So einfach kann es gehen. Eine weitere Schwäche, die ich vielleicht noch ansprechen möchte, sind die defensiven Zweikämpfe bei Regensburg. Ja?
Also.
Ich möchte unseren Spielern zurufen, such diese Duelle. Ja. Die Abwehr des Jan ist wirklich eine Mischung aus Unerfahrenheit und mangelnder Qualität. Das kompensieren die wirklich nur, wenn wir sie stark machen. Ja, es ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie wir hier auf die Fresse, wir können uns nur selber ein Bein stellen. Danke, genau. Tim Walter.
So. Ist, ja, Tim Walter, ja.
Ja, und es theoretisch wäre es auch mal okay, Regensburg den Ball zu überlassen, denn sie haben nur eine einfache Flügelbesetzung. Das heißt, nach dem Ballverlust sind die auf den Außen blank. Das wird nicht oft passieren, ich weiß, ja, aber so kann es gehen. Und ich möchte halt nicht, Sebastian, du wirst dich erinnern, so ein Spiel wie damals gegen Wien Wiesbaden miterleben. Weißt du es noch?
Ja, natürlich.
Der VfB Stuttgart mit 29 Torschüssen damals.
Also die Spiele gegen Wien-Wiesbaden und auch gegen Osnabrück und so weiter, die haben sich ja tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Ja.
Das war heftig. Ja. 15% Ballbesitz. Das fand ich auch großartig. Und 100% angekommene Flanken bei Wien-Wiesbaden sehe ich gerade in den Stats. 3 haben sie aber nur versucht. Ja, gab es da noch irgendwie so eine absurde Zweikampfstatistik? Die habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Aber irgendwie hatten die so viele Zweikämpfe gewonnen. Ja, genau, 114 oder so. Nee, es waren die Pässe.
Ich wollte gerade sagen, also ja, das wären viele Zweikämpfe, aber ich glaube, der VfB hat irgendwie 600 Pässe und Wien Wiesbaden irgendwie 100 oder so.
Jetzt habe ich es. Ich habe sie gefunden. 828 gespielte Pässe beim VfB. 90% Passquote. Gespielte Pässe bei Wien Wiesbaden. 151.
Ja, ja.
Aber gut,
aber am Ende zählt das Ergebnis und vor allen Dingen im Pokal zählt das Ergebnis. Ja, und deswegen würde ich auch sagen, hey, seid mutig, nutzt eure individuelle Qualität, geht in die Zweikämpfe rein, geht in die Dribblings rein, über links. Ich denke, ein Chris Führig wird spielen. Also ein Maxi Mittelstädt und Chris Führig, die können über links das ganze Spiel entscheiden einfach. Ja?
Leute, es geht um Mindset. Es geht um Mindset. Du schlägst natürlich auch Regensburg nicht im Vorbeigehen. Unsere Mannschaft, die muss sich auch Arroganz erstmal wieder verdienen. Ja?
Absolut,
können wir natürlich nicht machen. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten bleiben, wird Regensburg und das Stadion das merken und die werden uns wehtun. Es ist auch hier wieder Haltung und Gier gefragt. Es geht ja hier nicht nur gegen Regensburg, das ist kein Testspiel. Es geht hier um einen Titel. Das darf man nicht vergessen. Und das möchte ich wirklich ab der ersten Minute auch spüren. Und wenn gewisse Spieler sich nur motivieren können, wenn es gegen Gegner wie Real, Dortmund oder Juve geht, ja, dann aktiviert bitte eure scheiß Ausstiegsklausel und geht. Ja, in jedem Spiel ist es die Aufgabe unserer Spieler, dieses Trikot wirklich würdig zu tragen und den VfB leidenschaftlich zu repräsentieren. Das möchte ich einfach sehen. Wir sind hier nicht irgendwie eine Netzwerkerplattform, die du nutzen kannst, um irgendwann mal bei Nottingham Forest auf der Bank zu sitzen. Ja, ich erwarte wirklich von jedem, der da spielt am Dienstag, Einsatz. Strengt euch an. Das erwarte ich.
Genau, absolut. Hier, Stichwort Nottingham Forest. Orel Mangala mittlerweile Manchester United, oder?
Für ihn ist Sky the Limit. Absolut, wir haben es immer gewusst. Wahnsinn, oder? Er muss halt bei Mannschaften spielen dürfen, wo er keine Räume verdichten muss. Da haben wir ja auch mal eine schöne Unterhaltung mit einem ehemaligen Trainer vom VfB Stuttgart, der sich tierisch darüber aufgeregt hat. Sei es drum. Players to Watch, Regensburg, das kann ich schon mal sagen, die bauen sich was zusammen. Ja, die haben eine ziemlich junge Mannschaft mit spannenden Spielern. Oskar Schönfelder finde ich super interessant. Linker Wingback fällt leider aus. Vielleicht können wir auch darüber froh sein.
Ist okay für mich. Also wenn er gut ist, dann darf er gerne ausfallen.
Ich finde ihn gut, ja. Also ich musste mir jetzt 2 andere raussuchen, Sebastian. Ich habe sogar 3 draus gemacht.
Oha. Denn,
ich sag dir auch warum, in der Abwehr gibt's ein Teenie-Pärchen mit Potenzial.
Mm. Ja?
Leopold Wurm und Luis Bräuning heißen die beiden. Der eine ist 18, der andere 21 Jahre alt, also super jung. Und wenn ich mit Leopold Wurm anfange, kann ich sagen, dem traue ich echt was zu. Ist ein richtig guter Balleroberer, der ja noch so ein bisschen seine Emotionen zusammenbekommen muss. Ja, also
vielleicht. Aber das gehört ja bei Teenies dazu auch ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das stimmt natürlich. Aufbauspiel ist noch ein Thema bei ihm, aber die Tacklings und seine reine Verteidigungsarbeit, die ist echt gut. Robust, körperlich, aber manchmal durchaus auch in der Lage, clinical zu sein. Also super spannender Spieler, wie ich finde, der wird vermutlich jetzt nicht irgendwie Nationalspieler, aber es ist ein sehr solider Innenverteidiger. Also ich bin echt mal gespannt, wie dessen Karriere weiter verläuft. Ähnliches gilt für Luis Breuning. Der ist auch aufgrund seines Alters schon etwas weiter. Er spielt den Innenverteidiger auch facettenreicher. Auch bei ihm fallen mir die Tacklings positiv auf. Die Aktionen gegen den Ball sind ordentlich. Er verteidigt dann auch mal nach vorne. Ja, das ist schon was Gutes. Ist auch für mich immer ein gutes Zeichen für junge Innenverteidiger, wenn sie sich das schon trauen. Auch bei ihm ist das Aufbauspiel noch entwicklungsbedürftig, aber der haut dir durchaus auch mal einen präzisen langen Ball nach vorne. Also es ist nicht so, dass da gar nichts geht. Und wir müssen extrem wachsam sein, denn der hat richtig Speed. Also davonlaufen kannst du ihm nicht. Der ist schneller als Demirovic. Das sollten wir auf dem Schirm haben. Ja.
Und also das ist dann quasi so ein Benchmark auch ein bisschen für Andre Chase, oder?
Ja, Andre ist ja nochmal, obwohl, ja, würde ich vielleicht gar nicht sagen. Also Andre muss ja halt jetzt mitschwimmen.
Genau.
Ja, ja. Aber doch, ja, kann man schon sagen. Also ja, finde ich ein guter Vergleich. Gefällt mir. Den letzten, den ich jetzt noch hier mit reinnehme, ist Christian Fied. Das ist ein Achter, der auch auf der Sechs spielen kann. Dem fehlt Tempo, Gott sei Dank, ja. Dafür ist er aber super zäckig in den Zweikämpfen. Der nervt dich, der tut dir weh. Du hast als Gegenspieler einfach keinen Bock auf ihn. Ist so. Tacklings,
also Baller, der Regensburger Karasor quasi.
Noch ein bisschen ruppiger.
Okay, krass. Ja,
also
okay.
Der kann dir wirklich auf den Sack gehen. Wirklich. Aber auch Balleroberungen sind bei dem dabei. Er hat halt einfach eine enorm hohe Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Und du hast das Gefühl, dass er da nochmal Energie schöpft. Mit jedem Zweikampf, mit jedem Tackling, mit jeder Balleroberung. Da bringt er seine Qualitäten voll zur Geltung. Dazu kommt ein guter Kopfball. Also auch bei ihm vielleicht die Standards im Auge behalten. Ja, aber ja, es ist jetzt für mich nicht die große Gefahr nach vorne. Der spielt hier und da auch mal einen cleveren Pass in den Rücken der gegnerischen Abwehr. Aber ja, also das ist keine große Gefahr jetzt für uns. Sorry, das sind famous last words. Ich weiß es jetzt schon. Aber ihm fehlt eigentlich so dieses Finishing-Gehen. Ja, also vor dem Tor ist er einfach noch nicht klar genug, zu umständlich. Also Tore schießen, würde ich sagen, ist nicht sein Ding. Freut euch
also
schon.
Also der Regensburger Karasor.
Ja, stimmt. Das kann ich auch nicht mehr leugnen. Gut, bei uns die Ausfallliste. Sebastian, hast du die Pressekonferenz heute gesehen?
Ja, und ich habe sie wirklich wieder sehr gerne gesehen. Und wir zwei haben ja wirklich viele Fragen, wie es mit dem VfB steht und viele Probleme und viele Fragezeichen und dies und das. Und ich finde es halt so schön, dass halt Sebastian Hoeneß dir wirklich alles erklärt. Also er erklärt dir natürlich nur das, was die Journalisten fragen. Ich fand die Fragen heute tatsächlich relativ gut. Und er erklärt dir auch, warum jetzt ein Franz Kretzig aktuell nicht spielt und was er sich vom Ermedin Demirovic erwartet. Und ich finde, er redet halt nicht schön. Aber er hat auch gesagt, er möchte nicht, dass jetzt die aktuelle Situation so schlecht geredet wird. Ne? Und ich finde es halt wirklich sehr ehrlich, sehr transparent.
Er wird uns
heute
hassen. Und
ich finde, wenn er dir das erklärt, dann sitzt du halt da und denkst, ja, okay, also da kann ich mit relaten. Ne? Das passt halt für mich. Ich verstehe das und ich akzeptiere das und das passt halt für mich. Ne? Und insofern guckt euch wirklich gerne die Pressekonferenzen an mit Sebastian Hoeneß, weil die haben wirklich einen Mehrwert. Das ist nicht bei allen Pressekonferenzen so mit Trainern, aber bei Hoeneß ist es halt einfach so.
Auf was ich ja eigentlich hinaus wollte, sorry, ist unsere Ausfallliste.
Es fallen noch ein paar Spieler aus, ja.
Du hast es völlig zu Recht gelobt. Also ich glaube, wir können morgen wieder nicht mit Armin Aldakil rechnen. Dafür mit Justin Deal. Jamie Liebling ist noch nicht so weit, Dennis Undorf ist noch nicht so weit, El Bilal, Luca Raimund, dann Axel Sagadou sind bekannt. Soweit so richtig.
Ja.
Gut, dann sind wir nämlich beim Startelf-Tipp, Sebastian.
Im Tor, Bredlow, wissen
ja,
wir.
Ja, da hast recht.
Der Copa-Keeper. So.
Aber wie macht man denn den Rest? Also da sehe ich ja schon durchaus die Möglichkeit, etwas zu rotieren. Du hast auf der rechten Seite Wagnermann, Stergiou, Chase ist eine Option. Aldakil nicht, haben wir jetzt festgestellt. Aber dafür wieder Pascal Stenzel. Und ich weiß, viele werden sagen, Pascal Stenzel hat doch so schlecht gespielt gegen Belgrad. Übrigens ist mir aufgefallen, in Belgrad hat nicht nur Pascal Stenzel richtig scheiße gespielt, sondern ganz viele Spieler mit dem Brustring. Also das finde ich dann manchmal auch krass, dass man sich da so auf Stenzel festbeißt. Also ich verstehe ja, dass man hier und da Situationen, die er nicht gut löst, kritisiert und auch zu Recht kritisiert. Aber also Pascal Stenzel bringt für mich, und das war auch in Belgrad so, immer ein gewisses Niveau auf dem Platz. Es ist nie so, dass er eine Vollkatastrophe ist, sondern es ist eher dann so, dass er limitiert ist. Lass es mich so ausdrücken. Kriegt eine Mitmachurkunde von mir. Gut.
Genau.
Wie machen wir es in der Abwehr?
Also ich sehe schon den Unterschied zwischen Champions League und DFB-Pokal gegen den letzten der zweiten Liga als relativ groß an und habe deswegen weder in der Champions League noch im Pokal irgendwie ein Problem damit, Pascal Stenzel spielen zu lassen. Und für mich in der Viererkette rechts läuft Pascal Stenzel auf.
Dö-düm. Da haben wir es schon.
Ja, sorry.
Okay. Ey, ich gehe voll mit. Ich gehe voll mit. Stanislinho ist für mich ein Spieler, der komplett unterbewertet ist. Allein, weil er halt super wichtig für die Kabine und für die Bank ist. Also der Typ lebt den VfB, der motiviert seine Mitspieler, coacht seine Mitspieler. Ich nehme Pascal Stenzel. Und wenn es gegen Regensburg nicht mehr reicht, okay.
Dann ja, sorry, dann ist es halt so, ne? Also ja. Da muss man sich was überlegen. Aber ich glaube, es reicht gegen Regensburg und ich glaube, es reicht auch in der Bundesliga. Es reicht vielleicht nicht in der Champions League, wenn es vor allen Dingen auch um Tempo geht. Aber gerade so offensiv denken und mit klugen Pässen und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Distanzschuss kann Pascal Stenzel im VfB wirklich durchaus weiterhelfen.
Und wie machen wir es in der Innenverteidigung? Also wir hätten im Angebot Roh, Chabot, Chase und Hendricks.
Also ich sehe schon eigentlich Roh und Chabot als unser Go-Team. Ne? Und,
wenn sie fit sind, ja.
Und ich meine, klar, vielleicht müsste man Chabot auch mal eine Pause gönnen, aber sehe ich aktuell tatsächlich nicht, weil die zwei stehen dahin stabil drin und vielleicht kann man dann früh wechseln, wenn der VfB hoffentlich früh deutlich führen sollte. Aber ich würde mit Roh und Chabot starten.
Ich meine, es wäre halt auch krass, wenn du jetzt Stenzel wechselst, wenn du von Chase wieder auf Roh wechselst und dann zum Beispiel Chabot draußen lässt und Hendricks bringst. Dann hast du eine komplett neu zusammengewürfelte Innenverteidigung.
Ja, inklusive Torwart, ne? Also ja, der ist ja auch
das
neu.
Das ist super sketchy, aber Sebastian Hoeneß hat gegen Kaiserslautern auch nicht davor zurückgeschreckt, alles einmal durchzuwürfeln. Deswegen sage ich dir, Chabot wird auf der Bank sitzen. Ich gehe davon aus, dass Hendricks für Chabot spielt, neben Roh tatsächlich. Und auf der rechten Seite, auf der linken Seite würde mich auch nicht wundern, wenn Franz Kretzig seine Chance bekommt. Also eine komplett neue Innenverteidigung und auch komplett neue Abwehr.
Ja, du, dann, also ich gehe da mit. Also, also das wäre auf jeden Fall dann spannend, ne? Also dann sagst du, rechts Stenzel, dann Rouault und Hendricks in der Mitte und links Franz Kretzig.
Ja, weil du darfst nicht vergessen, Wir spielen am Freitag gegen Union.
Schon wieder, ja.
Das ist so intensiv, dieses Spiel.
Mhm. Nee, also, deswegen, da gehe ich mit und ich habe auch volles Vertrauen in die vier. Aber es könnte spannend werden.
Es wird eine Herausforderung für alle. Dann die Doppel-Sechs. Also ich hoffe, dass Kara so eine Pause bekommt und da sehe ich eigentlich Jannik Keitel als Ersatz.
Genau, Franz Retzig fällt raus auf der Sechs, sonst gibt's keinen Sechser mehr, also wenn wir Kara so eine Pause gönnen wollen, insofern würde ich auch mitgehen, unsere Doppel-Sechs heißt Keitel und Stiller, ja?
Ja, und Angelo vielleicht ein bisschen früher rausnehmen, da nochmal was drehen und dann könntest du auch mal einen Rieder reinbringen auf diese Position,
ja.
Also da würde ich jetzt auch nicht komplett schwarz sehen. Dann haben wir die Offensive, auch da gibt's ein paar Möglichkeiten, wir haben Deal, Rieder, ich nenne ihn jetzt, aber ich glaube nicht, dass er spielen wird. Josh Wagnermann, Enzumio natürlich, Nick Woltemade, Chris Führig ist noch mit in der Verlosung und natürlich Ermedin Demirovic. Glaubst du denn, dass Ermedin Demirovic mal wieder eine Pause bekommt?
Also nachdem wir hinten so rotiert haben, glaube ich tatsächlich nicht, dass wir vorne so viel rotieren sollten. Also was dann Sebastian Hoeneß denkt, ist ja eine ganz andere Sache. Und er hat ja auch in der PK gesagt, man wird mit Demirovic sprechen. Und wenn der sagt, ich brauche eine Pause, wenn ich am Freitag schon wieder gegen Union Berlin spielen soll, dann möchte ich nicht starten. Ich glaube, er wird Demirovic sagen, nee, ich will starten, ich will Tore schießen. Und insofern, ich sehe Führig und Demirovic auf jeden Fall in der Startelf.
Führig und Demirovic. Ich hätte ja gesagt, Deal kommt für Führig rein. Das hätte ich gesagt. Mio spielt auf rechts und Woltemade hinter Demirovic.
Ja, würde ich auch nehmen, tatsächlich.
Ja, guck mal, wie schnell ich dich hier umstellen kann.
Es ist nur Regensburg, sorry. Also.
Sag mal, also das geht ja viel zu einfach. Gut, dann haben wir es aber schon. Führig kriegt mal eine Pause, finde ich okay. Hat ganz gut gespielt, aber ja, das letzte Spiel gegen Bremen und natürlich auch Belgrad war jetzt nicht so gut. Gut, Aufstellung. Wie folgt? Bredlo im Tor, Stenzel, Roh, Hendricks, Kretzig ist die Viererkette, Keitel und Stiller die Doppelsechs, Mio, Woltemade, Deal spielen hinter Demirovic und werden uns zum Sieg schießen.
Ja, geil. Normal, also, gefällt mir, ne?
Mir auch. Normal wären wir jetzt durch, Sebastian.
Aber.
Pokal bedeutet ja auch, es könnte einen Elfmeterschießen geben. Und die Frage ist an der Stelle, glaube ich, berechtigt.
Ja.
Welche fünf Schützen lassen wir denn antreten, sollte es tatsächlich ins Elfmeterschießen
gehen? Sehr gut.
Und ich kann schon mal sagen, Regensburg verschoss zuletzt gegen Magdeburg auch einen Strafstoß. Christian Fied, rechts flach, merkst du ja, Fabi. Okay, also welche, ich möchte jetzt hier nicht alle durchgehen, aber welche fallen dir denn ein, welche Elfmeterschützen des VfB Stuttgart, die du sofort reinwerfen würdest?
Fabi Bredlo.
Ja. Okay. Nehmen wir.
Weiter? Ich gehe jetzt ja von unserer, ich gucke auf unsere Startelf, aber das heißt ja auch nicht, dass das die.
Ich denke an die U21.
Stimmt, ja.
Ja, Nick Woltemade muss schießen.
Justin Deal traue ich auch zu, dass er halt eiskalt
verwandelt. Stimmt, den nehmen wir mit rein. Ich würde tatsächlich auch Chabot nennen, aber der spielt ja bei uns nicht. Deswegen aber
der wird eingewechselt, der wird spät eingewechselt.
Ja, das machst du es dir zu leicht.
Okay, also von der Startelf.
Ja.
Dann sage ich
Woltemade, Bredlo, Diehl.
Stenzel.
Stenzel muss schießen. Stimmt, ja. Stenzel muss schießen. Dann brauchen wir noch einen. Demirovic? Soll das nochmal versuchen?
Ja, ja.
Oder Hendricks?
Demirovic schießt noch einen und wenn er den auch verschießt, dann schießt er nie wieder für den VfB, aber dem geben wir noch eine Chance.
Herausragend, das finde ich gut. Also, da haben wir das alles klären können. Viel Spaß in Regensburg an alle, die da runterfahren und toi, toi, toi. Gut, der letzte Block für heute, der beschäftigt sich mit dem neuen Stadion, mit dem potenziellen neuen Stadion. Wir haben vorhin so schön geteased, ihr wisst es ja eh, es geht um die VfB-Frauen. Da ist der Sportplatz in Obertürkheim nur ein Zwischenstopp. Das war eigentlich von Anfang an klar. Es war ja so, dass Klaus Vogt das Projekt 2021 ins Leben gerufen hat mit den VfB-Frauen und da eigentlich schon ambitionierte Ziele formulierte. Ich bin der Meinung, unter Alexander Werle wurde das Ganze dann nochmal professioneller in der Umsetzung und es wurde auch stringenter an diesen Zielen gearbeitet. Und klar ist, der VfB möchte die Frauen schnellstmöglich in der Frauenbundesliga etablieren. Und sollte das gelingen, dann sind wir wieder beim Sportplatz in Obertürkheim, würde natürlich dieser Sportplatz nicht mehr den Anforderungen für höherklassigen Fußball genügen. Gleiches gilt auch für das Stadion des PSV. Was also tun?
Ja, und gleiches gilt auch, muss kurz eingrätschen, gilt natürlich auch für das Robert-Schlien-Stadion.
Absolut korrekt, ja, natürlich, ja. Also, was machen wir? Es gibt die eine Möglichkeit, die Frauen weichen auf die Waldau oder nach Groß-Asbach aus.
Genau, Groß-Asbach hat man wieder gesehen, jetzt auch im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim ist wirklich keine Alternative, weil kein VfB-Fan fährt da raus, ist nicht so weit, aber ist echt pain in the ass, da irgendwie hinzuschüsseln. Und ja, dann haben die Auswärtsfans immer mehr Stimmgewalt als die Heimmannschaft. Also wir brauchen einfach in Stuttgart ein Stadion mit einer gewissen Kapazität neben dem Neckarstadion, ja.
Ja, und was möglichst nah an der Mercedesstraße liegt. Ich glaube, das wäre auch gut.
Ja.
Also, dann sind wir bei Möglichkeit 2. Du baust den Frauen ein eigenes Stadion.
Genau, und der U21, muss man ja auch sagen. Ne?
Das also würde so laufen, genau. U21, U19 würden sehr wahrscheinlich auch in diesem Stadion spielen. Und genau damit beschäftigt man sich aktuell beim VfB Stuttgart und prüft, was möglich ist. Auch da gibt es zwei Optionen, die zur Auswahl oder in die engere Auswahl gekommen sind. Die erste ist, wir bauen das Robert-Schlien-Stadion um. Also die Modernisierung der Geschäftsstelle und der Trainingsplätze steht ja schon lange auf der Agenda. Und im gleichen Atemzug könnte man also jetzt das Schliens umbauen bzw. neu bauen. Und um das hinzubekommen, müsste man das Stadion bei einem Neubau wohl irgendwie 90 Grad drehen. Und dann kommt auch wieder der PSV ins Spiel, denn die Plätze, die dort liegen, denen würde es wohl an den Kragen gehen. Denn das Stadion soll nicht irgendwie nur 3.000, 4.000 Leute fassen, sondern, so berichtet es die Stuttgarter Zeitung, 20.000 bis 25.000 Plätze fassen. Das ist schon viel, oder? Also für ein Frauen- und U21-Stadion?
Ich habe es auch gelesen und dachte, boah, das ist wahrscheinlich doch etwas überdimensioniert. Also ich finde tatsächlich, die Waldau oben in Degerloch ist ein richtig geiles Stadion mit, ich weiß gar nicht, 12.000 Leute, die da reinpassen. Also das ist halt einfach perfekt für U21-Spiele und vermutlich auch für Spiele der VfB-Frauen. Und selbst wenn sich die Frauen in der ersten Liga etablieren, weiß ich nicht, ob da jemals dann 20.000 Leute kommen. Also wenn man damit plant und das für realistisch hält, klar, also dann lieber zu groß oder erstmal größer bauen, als hinterher dann in 5 Jahren zu sagen, oh, hätten wir mal lieber größer gebaut. Aber ich finde es schon von den Zahlen her jetzt erstmal sehr, sehr ambitioniert. Hätte ich jetzt gelesen, 10.000 bis 15.000 wäre es mir tatsächlich eher lieber gewesen. Mhm. Also lieber ein kleines, volles Stadion als ein großes, halbvolles Stadion.
Ja, du musst ja auch an die Kosten denken. Also ja, eben, ja. Neben der Bundesliga müssen die Frauen dann ja wahrscheinlich auch international spielen. Ja, am besten in der Champions League. Das ist schon der nächste Step. Ich habe jetzt mal geguckt, also nach Wolfsburg und Bremen kommen pro Spieltag im Schnitt 5.000 bis 6.000 Fans. Der Rest der Liga, der Bundesliga, kratzt halt die 3.000er-Marke. Wenn's gut
und ganz
läuft.
Ehrlich, wenn du halt mit 25.000 Zuschauern rechnest, dann kannst du ja fast wieder ins Neckarstadion gehen. Ich habe schon den VfB gegen Retafe spielen sehen, vor 17.000. Also insofern, die Größe finde ich tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Also mir wäre es tatsächlich jetzt wirklich ohne Expertise lieber, man würde mit 10.000 bis 15.000 planen.
Ich meine, klar, Frauenfußball wächst schon, aber ich meine jetzt Verzehnfachung der Zuschauer Zuschauerinnenzahlen, da also erwarte ich mittelfristig jetzt nicht unbedingt.
Ja, ja, klingt ambitioniert.
Die andere Option, Sebastian, ist übrigens das Stadion Festwiese.
Mhm, das wäre mein Favorit. Auf der anderen Seite vom Neckar, auch ja, mehr oder weniger in Spuckweite vom Neckarstadion, ist ein reines Leichtathletikstadion aktuell.
Müsste man auch umbauen.
Ja. Müsste man auch umbauen. Aber fände ich tatsächlich die charmantere Alternative.
Da müsste natürlich auch noch die Stadt Stuttgart mitspielen, das kommt auch noch dazu. Und man würde es auch nicht zu einem reinen Fußballstadion umbauen, sondern ja, eben die Leichtathletiklaufbahn, die bliebe im Bestand. Und du musst natürlich dann auch gucken, finden da noch weitere Leichtathletikwettkämpfe auf dem Rasen statt? Ist natürlich dann auch bei hochklassigem Fußball wieder so ein Thema. Ja, also
wenn, ja, absolut, ja.
Wenn du dann tatsächlich mal mit den Frauen auch international spielen würdest und musst dir da die Festwiese mit Speerwerfern und Stößchen teilen, dann wird's schwierig.
Ja, genau, also, aber wie gesagt, das auch das Stadion an der Festwiese hat natürlich VfB-Background, weil wenn der VfB seine Leichtathletikfeste feiert, ja, dann dort, das sind auch wirklich richtig, richtig gute Sportler und Sportlerinnen, auch Nachwuchs und so weiter. Und ich fände es ganz cool, wenn man vielleicht auch die anderen Abteilungen vom VfB, gerade die Leichtathletik, die wirklich sehr, sehr gut ist, mit dem Frauenfußball und dem Jugendfußball irgendwie da an einen Platz halt reinbringt. Und ja, es ist eine Laufbahn drumherum, aber ich glaube, damit könnte ich dann fast leben. Also das klingt für mich auch ein bisschen realistischer, als irgendwie das Robert Stiens um 90 Grad zu drehen und den PSV irgendwie Plätze wegzunehmen, wo die wahrscheinlich nicht so richtig Bock drauf haben. Die Diskussion gab es ja auch schon mal. Also ja, scheint mir die Festwiese ein besserer Platz zu sein. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Kapazität scheint noch ein bisschen überdimensioniert zu sein. Mal gucken, wie sich die Planung da noch entwickeln.
Und günstiger wäre die Festwiese allemal, also der Umbau dort. Und ja, ey, mit der Laufbahn, da machen wir es einfach so. Das wird die erste Laufbahn mit Brustring. So. Also so wie die Hertha diese blaue hinbekommen hat, ja, machen wir eine weiße mit einem roten schön Brustring. So einfach geht das. Aber jetzt, das kann ich noch abschließend sagen, soll im nächsten Schritt erst einmal eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Und danach wird auch klar sein, mit welchen Kosten der VfB kalkulieren müsste und ob man dann wirklich auf 20.000, 25.000 Plätze geht. Das sei nochmal dahingestellt. Das ist eben das, was medial bislang berichtet wurde. Gut, Sebastian. Das war wirklich ein Quickie.
Quickie, ja, Wahnsinn, ja.
Rucki zucki, würde ich sagen.
Ich habe jetzt richtig Bock auf Pokal morgen oder für euch heute, ne? Also
ja, ich hoffe, ihr auch. Wir werden dann am Donnerstag aufnehmen. Ich muss den Sebastian, glaube ich, überreden, dass wir Donnerstag relativ früh aufnehmen. Aber ich mal gucken, ob wir das hinbekommen.
Aber wir treffen schon im Fanprojekt, oder?
Wir treffen uns im Fanprojekt.
Ja.
Aber wenn du so legen könntest, dass du vielleicht schon vormittags mit mir aufnehmen kannst,
Das wird ganz schwierig. Aber früher Nachmittag, okay, das würde ich hinbekommen.
Okay, dann gucken wir, dass wir das hinbekommen. Super. Also, hat mir großen Spaß gemacht, Sebastian.
Mir auch.
Wir sehen uns am Donnerstag, Vormittag, Nachmittag, Abend, wann auch immer. Aber wir sehen uns und darauf freue ich mich. Und wir hören euch. Nee, ihr hört uns. Und dann auch spätestens am Freitag. Also, bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.